Man kann fast definieren, dass Buddhist sein, Buddhistin sein ja heißt Zuflucht nehmen. Aber trotzdem lohnt es sich, bei dem Thema doch mal näher hinzuschauen und nicht nur bei diesem Wort kleben zu bleiben. Ich habe vor einigen Monaten mal einen Vortrag gehalten zum ganz anderen Thema. Habe ich vergessen schon, was das war. Aber da kam das Wort Zuflucht auch vor. Und nachher kam eine Teilnehmerin auf mich zu und sagt, ach, also dieses eine Wort hat mich doch irgendwie beschäftigt. Sie haben von Zuflucht gesprochen. Das klang ja fast so, als wäre man in Gefahr und als bräuchte man sowas wie einen Schutz, eine Zuflucht. Und er sagt, ja, genau so ist das. Ja? Existenziell gesehen brauchen wir tatsächlich Zuflucht. Wir brauchen einen sicheren Boden unter den Füßen oder wir brauchen einen Ort, wo wir glauben, da sind wir sicher. Wir brauchen eine Antwort auf unsere Hoffnungen, auf unsere Ängste und Sorgen. Wir brauchen sowas wie einen Anker oder sicheren Boden. Das ist ja genau das, was uns im Leben fehlt. Weil wir im Alltagsleben ja genau das Gegenteil immer erleben und erfahren. Da ist Unsicherheit, da ist Schmerz, da ist Leiden, da ist einfach eine Situation, wo man fast nie sagt, so könnte es bleiben. Sondern man sagt eigentlich immer, es müsste anders sein. Und der Wunsch ist dann, eine Zuflucht zu finden, eine Ortschaft, einen Ort im übertragenen Sinne, wo man sicher ist. Und mein heutiger Vortrag soll eigentlich mal untersuchen zweierlei. Einmal, worin nehmen wir denn normalerweise Zuflucht? Denn wir tun das, ob wir es wissen oder nicht, ob wir uns Buddhist nennen oder nicht. Wir tun nichts anderes, als ständig in irgendwelchen Dingen Zuflucht suchen. Nur muss man dazu sagen, in aller Regel nicht da, wo es sich wirklich lohnt oder wo man es auch findet. Und deshalb hat mein Vortrag heute zwei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit den vielen, vielen Zufluchten, die wir alle vergeblich nehmen und suchen. Und dann im zweiten Teil mit dem, was Zuflucht bei Buddha, Dharma und Sangha ist. Da, wo wir das Gefühl und die Hoffnung haben, da lohnt es sich. Also worin suchen wir normalerweise Zuflucht? Erster Punkt, den man vielleicht nennen könnte, ist angenehme Erlebnisse, interessante Erfahrungen, nette Gefühle. Ob sich das ausdrückt darin, dass wir Besitz brauchen, um Sicherheit zu haben, ob wir ein Haus brauchen, genügend Einnahmen, Geld, um uns die Dinge zu ermöglichen oder nicht, ob wir vielleicht auf Sexualität bauen und da den Kitzel erwarten oder das Erlebnis, das uns ein für alle Mal zufriedenstellt und glücklich macht. Oder ob wir auch in ganz kulturell hochstehenden Sphären uns bewegen, Kunst, Theater, Musik, was auch immer. Eines ist immer der Hintergrund, also eines ist immer das, was gleich ist bei all diesen Sachen. Wir erwarten etwas im äußeren Erleben, ja ein inneres Minusgefühl, das wir haben, einen Mangel, den wir haben, versuchen wir dadurch zu kompensieren, dass wir von außen irgendwas hereinnehmen, über unsere Sinnesorgane. Über Hören, über Sehen, über Schmecken, Tasten. Wir eignen uns die Welt an. Wir holen sie uns. Sinnliche Objekte, sinnliche Erfahrungen. Zweiter Punkt. Ich habe eben von 5 Sinnen gesprochen. Vom Hören, vom Sehen, vom Schmecken, vom Tasten, vom Riechen. Und es gibt ja einen 6. Sinn und der ist auch für viele Menschen eine Zuflucht. Das ist der eigene Geist. Ist die Zuflucht in Ideen, in Vorstellungen. Wir erhoffen uns Sicherheit im Wissen, in Erfahrung, in Erklärung. Wir wollen die Welt verstehen und dadurch beherrschen und sagen, okay, wir wissen, was los ist. Es gibt in unserer Kultur einen Ausdruck dafür, Wissen ist Macht. Ja? Wenn ich nur weiß, wie die Welt läuft, wie das Leben läuft, wenn ich nur meine Vorstellung, meinen Geist entsprechend trainiere, dann werde ich irgendwann die Sicherheit haben und finden, die ich brauche. Und da gibt es ganz wichtige und ganz natürliche Dinge, die wir auch tun müssen. Wir müssen Dinge lernen, um unser Leben zu gestalten und uns zurechtzufinden. Aber es gibt auch ganz splinige Dinge. Ich will jetzt gar nicht groß was aufzählen, weil man immer damit rechnen muss, dass irgendjemand unter den Zuschauern genau das als Hobby hat. Ja? Aber es gibt ja Leute, die interessieren sich für die rote Waldameise in Brasilien und haben alle Bücher darüber gelesen, nur in der Hoffnung, wenn sie nur alles wirklich genau wissen, dann kommen sie irgendwann an den Punkt, wo sie sagen können, jetzt habe ich es. Und an dem Beispiel ist es klar, dass das eine Zuflucht ist, die unser Geist vorgaukelt, aber ganz beliebig sein kann, weil es da unendlich viele Themen gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. Dritte Variante von Zufluchten, die auch sehr wichtig ist, ist die in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir fühlen uns alleine, was ist die logische Konsequenz davon? Wir suchen einen Partner, einen Gegenpart, wir suchen Menschen, mit denen wir kommunizieren. Wir suchen also im sozialen Kontakt, im Austausch, die Sicherheit, die wir als Einzelperson nicht haben. Ob das jetzt die Ehe ist, die bei uns kulturell gang und gäbe ist, oder eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, ist in diesem Zusammenhang erstmal egal. Es ist immer der andere oder die andere, von dem oder der ich erwarte, dass sie mir etwas mehr Sicherheit gibt, als ich als Einzelperson haben kann. Und auch da gibt es die verrücktesten Varianten, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich bin Deutscher und das gibt mir die Sicherheit. Ja? Oder ich bin im Männergesangsverein, da bin ich zu Hause. Nichts gegen den Männergesangsverein. Ich sage nur Beispiele, dass es manchmal gar nicht darum geht, ob da nur gesungen wird oder ob da Hasen gezüchtet werden oder ob da Briefmarken ausgetauscht werden. Das ist immer nur die äußere sozusagen Erscheinungsform. Dahinter steht die Hoffnung, mit anderen Menschen zusammen das Leben besser gestalten zu können, als man das alleine kann. Viertes Beispiel von Zuflucht, was auch sehr beliebt ist, gerade bei uns im Westen oder in Deutschland auch sehr beliebt ist, die Zuflucht in unsere Aktivitäten. Also in das, was wir tun. Wir wollen die Welt gestalten, wir wollen die Realität gestalten und irgendwann und irgendwie wollen wir die Welt so hinkriegen, wie sie uns passt. Wir gucken dahin und gucken dorthin und merken, es gibt was zu tun. Irgendwie ist es alles nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir müssen also über unsere Aktivität, über unsere Energie, über unsere Leistung, über unsere Arbeit uns die Sicherheit in der Welt schaffen, die die Welt uns alleine nicht gibt oder von sich aus nicht gibt. Das kann passieren auf einer Ebene, wo man sagt, gesamtstaatlich. Ja, gibt es große staatlichen Einrichtungen, soziale Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, alles Institutionen, wo man sagt, wenn wir die haben, dann kriegen wir irgendwie unser Leben in den Griff. Und dasselbe kann sich auch auf der individuellen Ebene abspielen. Da versucht man einfach, dass das Häuschen so ist, wie man es sich vorstellt. Und da ist das Wohnzimmer, muss so und so aussehen. Und dann muss die Gardinen dran sein. Und wenn die dran sind, dann ist es endlich schön. Dann merkt man, dass die Toilette kaputt ist. Und dann muss man die wieder in Ordnung bringen. Und dann endlich ist es schön. Und dann platzt die Fassade ab. Es muss eine neue, was muss hier gemacht werden? Muss eine neue Isolierung muss gemacht werden. Und wenn das dann soweit ist, dann ist alles soweit. Braucht es gar nicht weiter zu spinnen, weil jeder das aus seinem Leben weiß, ist wie bei dem Hase und bei dem Igel, wenn man meint, jetzt ist es soweit und dann ist ein anderes Loch da, das man stopfen muss und schon beginnt das wieder. Aber immer steht dahinter der Gedanke, ich muss durch mein Engagement, durch meine Tätigkeit mir die Sicherheit und die Zuflucht schaffen, die ich brauche, um vernünftig überleben zu können. Fünfte Variante, die ich auch vorstellen will und die auch außerordentlich beliebt ist, die gleich auch sehr subtil ist und meistens gar nicht entdeckt wird und man sie immer nur bei dem anderen entdeckt, das ist die Zuflucht in der eigenen Person. Ja? Das ist das, was man an Sicherheit erwartet in der Ego-Bestätigung. Also wenn ein starkes Ich da ist, ich muss mich durchsetzen, ich muss jemand sein, dann erhofft man, ja, in dieser Welt zurechtzukommen. Und das kann passieren, indem man entweder in seinen eigenen Körper vernarrt ist und glaubt, ach, was bin ich so schön, was bin ich so kräftig, was bin ich so toll. Oder in seinen eigenen Geist, was kann ich, was weiß ich alles, mein Nachbar, alle anderen sind nicht ganz so intelligent, nicht so schön, Ich bin die Person schlechthin. Oder man schaut, dass man eine vernünftige Rolle in diesem Leben steht. Den meisten ist es ja nicht vergönnt, in der Zeitung zu stehen oder im Fernsehen aufzutauchen oder berühmt zu werden, obwohl jeder so ein bisschen in sich das Gefühl hat, ach, irgendwann schaffst du es doch mal und dann kommt der große Wurf und du wirst entdeckt und wirst berühmt und bekannt und alle reden nur noch von dir. Aber im Laufe des Lebens nimmt das ja ein bisschen ab, man nimmt sich ja ein bisschen dann zurück, weil man merkt, das läuft so und so nicht. Und dann endet es oft darin, dass man wenigstens dann beliebt sein will oder wenigstens anerkannt sein will oder wenigstens ab und zu mal ein Lob hören will. Aber immer steht dahinter Zuflucht zum eigenen Ich, zum Ego. Ich habe noch zwei andere Varianten, die ein bisschen auf einer anderen Ebene liegen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, Zuflucht in eine andere zeitliche Dimension. Ich nehme mal an, da kann sich keiner was drunter vorstellen, was da gemeint ist. Aber wenn ich es erläutere, denke ich, wird klar, was es ist. Und ich vermute, dass das auch jeder irgendwie kennt. Das erste habe ich mal genannt, Zuflucht in die Zukunft nehmen. Ja? Das heißt, Hoffnung in eine andere, zukünftige und bessere Lebenssituation haben. Also nicht sehen, jetzt ist das, was ist, sondern irgendwann wird es schon so sein. Und es fängt in früher Kindheit an, wenn ich erstmal in der Schule bin. Wann? Und wenn man in der Schule ist, heißt dann, naja, wenn ich erstmal in der zweiten Klasse bin, dann ist es ja schon besser. Und dann heißt es ganz schnell, naja, wenn ich erstmal aus der Schule bin, dann ist das hinter mir und dann fängt das Leben an. Und dann, wenn ich einen Beruf habe und wenn ich verheiratet bin und wenn die Kinder in der Schule sind, dann wird es einfach. Und irgendwann habe ich das Gefühl, heißt es, naja, wenn ich erstmal in Rente bin, dann wird das doch schön und dann habe ich Zeit. Und aha, es ist auch so, Volltreffer, ja. Und das gilt auch für andere, dass man nicht auf sich guckt, sondern naja, wenn die Kinder erstmal die Zähne haben, wenn die aus den Windeln sind und wenn die verheiratet sind und die ihren Beruf haben, also dasselbe in grün. Nur mit dem Ergebnis, dass es eigentlich nie zu Ende kommt, nur irgendwann mal eine andere Möglichkeit auftaucht, dass man dann nicht mehr in der Zukunft seine Zuflucht nimmt, sondern in der Vergangenheit. Ja, ja, damals, da war alles besser. Früher, da war alles ohnehin schöner, da war war ich noch gesund und war noch kräftig und da waren die Menschen auch noch freundlich und die Kinder haben auch noch gegrüßt und so, aber heute ist das ja alles übel. Und das ist etwas, was sich im Leben einfach umkehrt, während man in jungen Jahren dann seine Zuflucht in der Zukunft sieht, irgendwann man merkt, nee, ganz so ist es nicht, guckt man dann eher wieder zurück mit einem verklärten Blick oder mit der rosa Brille, wird auf einmal das alles schön, was früher war. Aber nie ist das relevant und interessant, was gerade jetzt stattfindet. Das waren 7 Beispiele. Man kann sicher andere Beispiele noch nennen. Aber ich glaube, es genügt erstmal, um darzustellen, was so weltliche Zufluchten sein können. Und es muss ja jetzt keiner glauben, dass für einen nur eine in Frage kommt. Sondern meistens sind sie ja alle irgendwie gemischt, sind sie alle vorhanden. Vielleicht zum einen Zeitpunkt mehr, zum anderen Zeitpunkt weniger. Aber im Prinzip ist das, was unser Lebensstück widerspiegelt. Und der Buddha hat es charakterisiert, indem er gesagt hat, alle diese Dinge, egal wie sie im Einzelnen aussehen, haben immer so eine Grundeigenschaft. Sie haben die Grundeigenschaft, dass man etwas festhalten will, dass man sich etwas aneignen will, dass man an irgendwelchen Dingen anhaftet, ja, sie behält, sie sich irgendwie dienstbar machen will, nur in unterschiedlichen Arten und Weisen. Jeder hat so seinen eigenen Spleen, sage ich mal. Jeder hat seine eigene Möglichkeit, seine eigene Lebenssicht, wie er das sehen und gestalten möchte. Aber es bleibt immer das eine Prinzip, sich diese Welt, das Leben anzueignen, sich dienstbar zu machen und irgendwie so hinzubringen, oder hinzukriegen, dass das den eigenen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Und die Frage, die sich daran logischerweise anschließt, ist eigentlich die Frage, wie weit kommt man denn damit? Ja, wo führt es denn hin? Oder welche Rolle spielen denn diese Zufluchten in unserem Leben? Das eine habe ich eben schon mal kurz angedeutet. Es ist eigentlich so, dass diese Zufluchten, die ich bisher immer in Anführungsstriche gesprochen habe, ja, dass diese Zufluchten eigentlich unser Leben mehr oder weniger ausmachen. Und man kann eigentlich sogar sagen, dass die spezifische Mischung dieser Zufluchten oder dieser Orientierung uns und unsere Persönlichkeit ausmacht. Ja? Der eine ist mehr ein intellektueller Typ, der will nur alles wissen. Der andere ist so ein richtiger Macher, der muss immer nur ja, Klaviere durch die Gegend tragen. Ein dritter ist eher ein sozial engagierter Mensch, der sagt, ich muss mit Menschen zu tun haben, denen entweder helfen oder einfach mit ihnen zusammen sein. Ein anderer ist eher ein sinnlicher Mensch, der seine Sinnesorgane braucht und einsetzt, vielleicht ein künstlerischer Typ oder was auch immer. Oder in einer Mischung, wo im Leben mal das eine oder das andere dominiert. Oder sonntags das eine dominiert und montags was anderes. Aber die spezielle Mischung, das sind wir eigentlich. Und weil das so ist, dürfen wir diese Dinge oder diese Anhaftungen, diese Zufluchten nicht unterschätzen. Sie repräsentieren im Wesentlichen unser Leben und sie repräsentieren starke, feste Gewohnheiten, von denen wir nicht so einfach loskommen, selbst wenn wir glauben, ach, ab morgen wird mein Leben ganz anders. Ich habe jetzt irgendwas eingesehen, mein Leben muss anders werden, besser werden, schöner werden. Es wird uns nicht gelingen und nicht so schnell gelingen, weil diese Dinge wirklich ganz stabil verfestigt sind. Wir sind so gewohnt dran, dass sie unser Leben ausmachen. Aber wenn ich sage, man darf sie nicht unterschätzen, sage ich umgekehrt auch, man darf sie nicht überschätzen. Und der Buddha sagt, man soll sie nicht überschätzen, weil das Gewohnheiten sind, die wir uns angeeignet haben, die wir gleichzeitig aber auch wieder loslassen können oder die wir ja überwinden können. Wir sollen uns also nicht vorschnell mit diesen Dingen identifizieren und sagen, das bin ich und wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht selbst, sondern müssen wissen, dass das gewordene, entstandene Dinge sind, die dem Wandel unterliegen, die der Vergänglichkeit unterliegen und morgen oder übermorgen vielleicht ganz anders aussehen können. Und wer ein bisschen älter schon ist und auf sein Leben zurückblicken kann, der wird sicher von sich sagen können, ach, was ich vor 20 Jahren noch für unheimlich wichtig gehalten habe, hat für mich jetzt überhaupt keine Bedeutung mehr oder weniger Bedeutung. Gerade wer sein Leben ändert und wandelt, wird merken, dass das, was die Welt früher bedeutet hat, jetzt eigentlich nur eine Erinnerung oder eine Nebensache ist. Und deshalb empfiehlt der Buddha ja immer eine realistische Blickweise, immer einen realistischen Blick auf die Dinge. Und er sagt, wenn ihr solche Zufluchten habt, solche Vorlieben oder solche Eigenschaften, guckt immer drei Dinge an. Erstens, was ist das Angenehme dabei? Was ist das, was euch befriedigt oder da interessiert oder euch verlockt? Guckt aber auch zweitens an, was ist das Nachteilige daran? Was ist das, was nicht befriedigt? Was ist das, was sozusagen der Haken bei der Sache ist? Und guckt euch drittens an, wie diese Dinge entstehen, diese Eigenschaften entstehen und wie sie wieder verschwinden. Das heißt, guckt euch an die Bedingungen, die Ursachen und die Gründe dafür, dass euer Leben so ist, wie es ist. Der Buddha war ja ein großer Analytiker. Ich habe vorhin eine Reihe von sogenannten Zufluchten genannt, die der Buddha ja auch gesehen hat und analysiert hat und immer zum Ergebnis gekommen ist, es sind Zufluchten, die nicht sehr weit tragen. Erstes Beispiel, Körper, oder sehr häufig uns mit unserem Körper identifizieren. Sagt er, wir haben den Eindruck, dass das von Dauer ist, dass da auch Kraft ist, dass da Schönheit, was auch immer ist. Und gleichzeitig sagt er, guckt euch die Lebenstatsachen an, Alter, Tod, Krankheit, also Entstehen und Vergehen, Vergänglichkeit. Was bleibt aus dem Körper, wenn man eine Zeit lang mal betrachtet, was mit dem passiert? Und in einer seiner Lehrreden sagt er, der Körper ist wie eine Schaumblase, so ein Schaum. Wenn man weit weg ist, sieht das sehr stabil aus. Aber wenn man näher hinguckt, da mal reinfasst, nur Luft, ja, es zerbröselt nichts dabei. Guckt euch eure sinnlichen Befriedigungen an, eure sinnlichen Freuden, ja. Was ist damit? Da sagt er, das ist wie ein abgenagter Hundeknochen. Ja? Ein Hund riecht das, denkt nur, das ist aber verlockend, da werde ich satt. Aber wenn man anfängt zu nagen, merkt man, ist kein Fleisch dran. Man wird nicht satt. Wird immer nur was vorgegaukelt, das ist toll, das ist schön, das ist prima. Aber man wird nie satt. Es bleibt immer was. Ja? Oder drittes Beispiel, das ich noch erwähnen will, was ist denn von unseren Aktivitäten zu halten? Ja, von unserem Engagement, von unserem Tun. Ach denn nun, das ist wie so bei einer Bananenstaude. Es gibt so wenige Bananen in Hamburg, deshalb hat vielleicht nicht jeder Erfahrung, aber jeder Inder wusste, was eine Bananenstaude ist und vor allen Dingen, wie die aufgebaut ist. Eben nicht aufgebaut wie so eine schöne Eiche mit einem ganz festen Kern, sondern wenn einer bauen will und hartes Holz braucht und glaubt, es in einer Bananenstaude zu finden, ist er absolut aufgeschmissen. Weil das nur sozusagen Schalen sind, wie bei der Zwiebel. Ja? Eine Schale macht man ab, noch eine und irgendwann will man mal zum Kern kommen. Und dann hat man alles schon beiseite geräumt, aber den Kern nicht gefunden. Und so ist es mit unserem Engagement auch. Ich plädiere ja jetzt nicht dafür, dass wir ab heute nur noch Däumchen drehen. Das ist nicht diese Entscheidung, oder das ist nicht die Konsequenz daraus. Nur er sagt letztendlich, ja, wenn man aus einer Buddha-Warte das sieht, ist unsere Aktivität vergleichbar mit dieser Bananenstaude. Letztlich ist es nur Gewusel, aber am Ende bleibt nichts übrig. Und auch da sage ich, wer schon ein bisschen älter ist und mal zurückguckt und alle seine Mühen mal aufschreibt und sich vor Augen führt, was er das hier die ganze Zeit schon gemacht hat, mal feststellen, ja, es ist alles eine Bananenstaude, nicht viel übrig geblieben. Ausnahmen und Anwesende sind immer ausgenommen, sag es mal so. Wenn das denn so ist, dass unsere kleinen alltäglichen Zufluchten nun nicht das Gelbe vom Ei sind, dann ist natürlich die Frage, gibt es eine Alternative? Und diese Alternative in einem buddhistischen Kreis zu stellen, ist fast schon eine Ungeheuerlichkeit. Weil jeder natürlich weiß, es gibt eine alternative Zuflucht, nämlich zu Buddha, Dharma und Sangha. Trotzdem sage ich auch hier, auch wenn das wie so eine leichte Formel immer von den Lippen geht, ja, wir sind ja Buddhisten irgendwie und deshalb nehmen wir Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Lohnt es sich, auch da mal näher hinzuschauen und mal zu gucken, was heißt denn das eigentlich? Dass es nicht nur Lippenbekenntnisse oder Ideen oder Gedanken sind, sondern sich auch ein bisschen verbindet mit einer Vorstellung, die uns dann auch Motivation gibt, diese Dinge ernst zu nehmen. Also, erste Zuflucht zu Buddha. Da fällt einem natürlich ein, der Religionsgründer Siddhartha Gautama, der aber dummerweise schon 2500 Jahre länger tot ist. Wie kann man denn zu jemandem Zuflucht nehmen, den es gar nicht mehr gibt? Der also uns gar nicht mehr gegenübersteht, mit dem wir gar nicht mehr Kontakt haben können. Nun, der Buddha selbst braucht ja nicht in erster Linie als eine historische Person gesehen zu werden, sondern als ein, sag mal, genialer Lehrer, als ein Vorbild. Als ein Prototyp für eine Erfahrung, die wir alle möglicherweise machen können, die Erfahrung der Erwachung oder der Erleuchtung oder der Befreiung, wie immer wir das bezeichnen mögen. Also in dem Fall ist nicht so sehr die Person, die historische Person des Buddha gemeint, sondern das, was er für uns und die Nachfolger repräsentiert, nämlich das Potenzial der Befreiung. Und selbst da gibt es noch eine zweite Ebene, die ich zu betrachten empfehle, nämlich nicht so sehr allein auf den äußeren Buddha zu schauen, der vor 2500 Jahren gelebt hat, sondern zu erkennen, dass dieses Potenzial der Befreiung auch in uns selbst ist. Jeder Mensch hat dieses Potenzial, jeder Mensch hat die Möglichkeit, das nachzuvollziehen und nachzuempfinden, was der Buddha gemacht hat. Und deshalb ist die Zuflucht zu Buddha auch die Zuflucht zu dem eigenen Potenzial der Erwachung und der Befreiung in uns selbst. Und wenn wir das erkennen, ist es auch leicht, heute noch diese Zuflucht zu nehmen, zu jeder Zeit diese Zuflucht zu nehmen, weil die nicht verloren geht. Und ganz ähnlich ist es auch, wenn wir sagen, wir nehmen Zuflucht zu Dharma. Dharma ist ja die Lehre. Und auch da wird uns sehr schnell deutlich, dass es eine direkte Belehrung von Seiten des Buddha ja nicht mehr gibt. Er kann uns nicht mehr ansprechen. Er kann nicht mehr uns persönlich belehren oder Tipps geben oder Hinweise geben, wie wir unser Leben gestalten sollen. Aber dennoch können wir Zuflucht zu Dharma nehmen, weil die Lehre des Buddha, glücklicherweise sage ich, tradiert ist. Und wir sind ja in der glücklichen Lage, dass viele hunderte, viele tausende Reden und Belehrungen des Buddha nach wie vor vorhanden sind, in schriftlicher Form vorhanden sind und auch in einer deutschen oder mehreren deutschen Übersetzungen, sodass es da eine mehr oder weniger gute Möglichkeit gibt, an das dranzukommen, was sonst möglicherweise mit dem Tode des Buddha verloren gegangen ist. Aber auch da, denke ich, ist es zu kurz gegriffen, wenn man sagt, die Lehre des Buddha ist jetzt nur ein religiöses System oder ein Buch oder eine philosophische Aussage oder ein Lehrsatz. Denn der Buddha hat ja von sich aus gesagt, das Einzige, was ich lehre, ist die Wirklichkeit selbst. Ich, Buddha, habe mir nichts ausgedacht, wo ich nur als Lehrer eine neue Weltsicht euch darstelle oder eine Philosophie oder irgendein Gedankengebäude, sondern der Buddha hat ja gesagt, ich rede über nichts anderes als über die Daseinswirklichkeit selbst, über die Realität, über die Dinge, so wie sie sind. Und so heißt das Wort Dharma auch beides, heißt noch mehr, aber es heißt beides, Lehre im Sinne von Lehrgebäude, aber noch mehr, es heißt Wirklichkeit, die Realität. Und wenn wir die Zuflucht zu Dharma nehmen, dann nehmen wir nicht Zuflucht zu irgendeinem Buch, wo es drinsteht. Nicht zu einer Meinung, sondern wir nehmen Zuflucht zur Realität, zur Wirklichkeit, die wir erkennen und dadurch auch beherrschbar machen. Und ganz Ähnliches kann ich sagen über Sangha, über die dritte Zuflucht. Der Buddha hat während seiner Lebenszeit 4 Gemeinschaften gegründet. Sangha heißt ja Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Mönche, die Gemeinschaft der Nonnen, die Gemeinschaft der Laienanhänger und die Gemeinschaft der Laienanhängerinnen. Und die erste Idee, die man bekommt, ist natürlich, wenn ich Zuflucht zu Sangha nehme, nehme ich Zuflucht zu einer solchen Gemeinschaft. Entweder trete ich ein Kloster ein, oder ich werde Mitglied der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg, oder was auch immer. Das ist sozusagen das Naheliegende. Das ist sicher nicht verkehrt, aber es ist ja weniger etwas Äußeres gemeint. Eine Zusammenkunft von Menschen alleine ist ja nicht der Sinn, sondern es ist gemeint die Hinwendung zu Menschen, die ebenfalls auf dem Wege sind, die ebenfalls ein spirituelles Leben führen, von denen ich Hilfe haben kann, denen ich umgekehrt auch Hilfe geben kann, wo ich Unterstützung, Vorbild, Belehrung und so weiter erhalten kann. Und da ist fast noch wichtiger eine andere Unterscheidung, die der Buddha bei Sangha getroffen hat, nicht nur die 4, die ich genannt habe, sondern hat eine Unterscheidung getroffen zwischen einer, ich sage es mal in meinen Worten jetzt, einer weltlich orientierten Gemeinschaft und einer spirituell orientierten Gemeinschaft, die über das Hier und Jetzt, über das unbedingt vor Augen liegende hinaus orientiert ist. Also diejenigen, um einen Fachausdruck zu nennen, die in den Strom eingetreten sind, die irgendwann eine so tiefe Erfahrung gemacht haben, eine so tiefe spirituelle Erfahrung gemacht haben, dass sie von nun an nicht anders können, als ihren Weg der Befreiung so weit fortzusetzen, bis sie das nachvollzogen haben, was der Buddha uns vorgemacht hat, bis sie also die letzte, höchste Befreiung, wie wir Nirvana nennen, erreicht haben. Und die Zuflucht ist also nicht die Unterschrift auf irgendeiner Beitrittserklärung, sondern die Zuflucht zur Sangha ist die Zuflucht zu Menschen, die diese tiefe Erfahrung gemacht haben und deshalb Vorbild sein können für unseren eigenen Weg und uns in diese Richtung lenken und unterstützen können.
Ist das nicht
dunkel? Nee.
Sollen wir Licht machen?
Also wenn es dunkel wird, nehmen wir Zuflucht zum Licht. Aber auch diese Zuflucht ist nur von relativer Bedeutung. So, das ist jetzt eine Art Formel. Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Und selbst wenn man die erklärt, ist es damit ja noch nicht getan. Im Grunde geht es ja dann erst los. Weil es nicht nur darum gehen kann, einfach nur diese Worte auszusprechen, vielleicht ein Räucherstäbchen anzuzünden und drei Verbeugungen zu machen und zu sagen, jetzt habe ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha genommen. Dies ist alles nicht verkehrt, aber dies war es noch nicht. Sondern Zuflucht nehmen heißt dann konkretisiert, sich einer spirituellen Praxis zu wenden. Also von nun an ein Leben zu führen, das religiös orientiert ist, spirituell orientiert ist oder wie immer man das bezeichnen mag. Und da habe ich ähnlich wie vorhin, wo ich ein paar Beispiele gesucht habe für Zufluchten, für weltliche Zufluchten, auch ein paar Beispiele mal rausgesucht, wie sich denn ein spirituelles Leben sozusagen konkretisiert oder in welchen Bereichen das dann etwas konkreter wird, was ich hier sehr allgemein gesagt habe. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Zuflucht in ethischem Handeln so. Jeder hat von den fünf Silas gehört, in denen das konkretisiert ist. Fünf Silas sind fünf Grundorientierungen oder Handlungsanweisungen, die uns vorgeben, wie wir im Umgang mit uns selbst und den anderen Menschen handeln sollen. Das erste ist, nicht zu töten, das heißt, das Leben und die Gesundheit anderer Wesen unangetastet zu lassen. Das zweite ist, nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben wird. Und das bedeutet, den Besitz anderer achten und da nicht eingreifen. Dritter Punkt, sexuelles Fehlverhalten vermeiden, bedeutet, dass man die Würde, die Integrität des anderen Geschlechts, würdigt, nicht eingreift und auch in bestehende Beziehungen nicht eingreift. Der vierte Punkt, nicht lügen, meint, niemanden so beeinträchtigen, dass sein Weltbild, seine Orientierung, seine Sichtweise darunter leidet, also niemanden irre leiden, wo wir ohnehin schon wenig genug wissen über unser Leben. Und das fünfte, keine berauschenden Mittel zu nehmen, das meint, dass wir unseren eigenen Geist nicht mutwillig zerstören oder verunklaren oder beeinträchtigen, sondern die eigene Klarheit des Geistes und die Selbstbeherrschung immer möglichst behalten. Das sind die fünf Grundlagen, die der Buddha empfiehlt. Und er sagt, dadurch erhält man einen Schutz. Also immer wieder die Erinnerung, wir reden ja von Zuflucht, von Schutz. Worin besteht denn nun der Schutz, den wir durch das Einhalten der Sila haben? Kann man ja unbedingt nicht so einsehen. Viele Menschen eher das Gefühl haben, ach, die Gebote, wie es man so aus dem Christentum kennt oder auch wie man es vielfach buddhistisch versteht, heißt immer, du darfst nicht, du sollst nicht. Das ist eine Einschränkung, die man vielleicht empfindet, weil das, was so der eigene Wille immer vorhat und im Auge hat und anstrebt, dann begrenzt wird. Und trotzdem sagt der Buddha, oder gerade sagt der Buddha, es ist nicht eine Begrenzung, die man durch die Silas oder durch ethisches Handeln erfährt, sondern es ist ein Schutz, eine Zuflucht, wenn man diese fünf Silas auf sich nimmt. Und er sagt, es gibt so etwas wie die Gabe der Furchtfreiheit oder die Gabe der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung. So, für unendlich viele Wesen und für einen selbst. Was meint das? Ihr wisst, dass der Buddha häufig davon gesprochen hat, dass die Welt und das, was wir erleben, nichts anderes ist als ein Spiegel. Also ein Spiegel für das, was wir entweder selbst sind oder was wir waren. Es kommt nur zurück, was von uns ausgegangen ist. Und die Qualität unserer Handlungen bestimmt die Qualität dessen, was wir erleben. Und genau deshalb sind die Silas ein Schutz. Wenn ich ein harmloser Mensch bin, im positiven Sinne des Wortes, ein harmloser Mensch, dann ist die Welt eine harmlose Welt. Wenn ich harmlos bin, kann das, was ich erlebe, nicht anders sein. Das heißt, wenn ich mich daran halte, bestimmte Dinge nicht zu tun, schädliche Dinge nicht zu tun, werde ich irgendwann erfahren, dass die Welt so ist, dass auch mich schädliche Dinge nicht betreffen können. Das Festhalten an den Silas heißt das Festhalten an der heilsamen Entwicklung und das Festhalten an einer Welt, die mir wohlgesonnen ist. Und wenn man sich daran erinnert, dass karmisches Wirken etwas ist, was über ganz, ganz lange Zeiträume eine Bedeutung hat oder eine Rolle spielt, dann kann man auch ermessen, kann man sich auch vorstellen, dass das Festhalten an den Silas etwas ist, wie das Festhalten an einer sicheren Zukunft, das einen Schutz für uns bedeutet. Aber damit ist es leider oder zum Glück noch nicht getan. Der Buddha rät etwas anderes, das ich genannt habe, Zuflucht zu den guten Herzensqualitäten nehmen. Denn ethisches Verhalten, moralisches Verhalten ist an Äußerlichkeiten nicht erkennbar. Der Buddha sagt immer, die geistige Haltung, die mit einer Tat verbunden ist, das ist die eigene Tat. Also meine geistige Haltung, die innere Einstellung, meine Gesinnung, meine Absicht, das ist die Tat. Weniger das, was äußerlich sichtbar ist. Und da das so ist, geht es nicht nur darum, äußere Verhaltensweisen an den Tag zu legen, wo jeder sagt, schön und gut, sondern es geht darum, die innere Haltung so zu machen, dass sie diesen äußeren Taten entspricht. Denn man kann auf Dauer nicht moralisch handeln, wenn man nicht innerlich auch die Absicht hat. Man kann sich mal was verkneifen, das geht. Aber man kann nicht auf Dauer gegen seine Überzeugung handeln. Und deshalb ist es wichtig, dass das äußere Verhalten gepaart ist mit der entsprechenden inneren Geisteshaltung. Da könnte man viele aufzeigen und vorstellen, ich will die vier bekanntesten, wichtigsten, höchsten einfach mal nennen. Der Buddha sagt, es gibt im Grunde vier Emotionen, die es wirklich wert sind, dass man sie sich einübt, dass man sich an sie gewöhnt oder zu eigen macht. Die erste nennt er Metta, haben wir alle schon gehört. Metta ist eine Haltung des Wohlwollens allen Wesen gegenüber, der Freundlichkeit, der Offenheit, der Hinwendung. Da ist noch jemand, ich bin nicht allein. Das zweite ist Karuna, Mitempfinden. Das ist auch eine Hinwendung zu dem anderen, aber es hat noch eine eigene Qualität, weil es da jeweils den anderen sieht in seiner Notlage. Nicht nur sehen, da ist ein anderer, sondern sehen, da ist ein anderer, der hat auch Wünsche, der hat auch Sorgen, der hat auch Ängste. Und ich werde etwas tun. Karuna ist eine helfende Hinwendung, eine solidarische Hinwendung, die den anderen unterstützt und hilft. Dritter Punkt, eine dritte Emotion. Mudita ist die innere Freude, Gelassenheit, Mitfreude wird es meistens übersetzt. Wenn es schon nicht ganz einfach ist, jemanden in seiner Not zu sehen, ist es meistens sogar noch ein bisschen schwerer, jemanden in seiner Freude zu sehen, sich mit ihm oder ihr zu freuen und nicht zu denken, ach, das hätte ich auch gern. Und deshalb wird diese Emotion auch an dritter Stelle erst genannt. Und die vierte, die im Pali Upeka heißt, Gleichmut, ja, innere Unirritierbarkeit, Souveränität, Gelassenheit in jeder Situation sagt, dass wir über den kleinlichen Gerissenheiten hin und zurück und vor und zurück erhaben sind, sondern über den Dingen stehen sozusagen. Aber nicht über den Dingen stehen, dass sie uns nicht mehr angehen und dass wir nicht wie eine Feder vom Wind hin und her geweht sind, sondern auch in kritischen Situationen einen klaren Kopf behalten, ein warmes Herz behalten und nicht innerlich einfach in die Knie gehen. Und das sind die vier Dinge, die er empfiehlt. Und da gibt es eine ganze Bandbreite, wie sich das äußern kann. Und es gibt sozusagen die Anfängerstufen und die Anfängerübungen, die man in jedem Alltagsleben, in jeder Alltagssituation haben kann. Oder es gibt die fortgeschrittenen Übungen, die der Buddha die Strahlungen nennt, die in der Meditation geübt werden, wo unsere innere Haltung und unsere innere Gesinnung in diesem Moment nichts anderes mehr ist, als nur die Emotion, entweder von Upekkha oder von Mudita oder von Metta. Und dazwischen drin ist das, was Übungsfeld für uns ist, ist der Punkt, wo wir sagen, ja, wo fehlt es bei mir, wo ist es schon da, wo kann ich es nochmal unterstützen. Und auch hier die Frage, warum macht man das, wozu? Kommt da einer und sagt, und seid doch recht nett zueinander, seid doch lieb, ist doch besser oder so? Nein, auch hier sollte man das unter dem Gesichtspunkt sehen, dass diese Emotionen, diese geistigen Haltungen Zufluchten sind. Dass sie uns Schutz und Sicherheit geben und nicht einfach von einem Gott oder einem klugen Menschen verordnet sind, sondern aus der Natürlichkeit des Phänomens uns einen Schutz bieten. Warum? Ich habe vorhin diesen existenziellen Zusammenhang schon mal angedeutet. Es gibt eine Verbindung zwischen unseren Haltungen, inneren, zwischen unseren Taten und dem, was wir erleben. Das ist das, was der Buddha Karma nennt. Oder andersrum formuliert, was wir erleben, ist zurückzuführen auf das, was wir getan haben. Und das, was wir getan haben, ist zurückzuführen auf unsere Absicht. Auf das, was an Energie, an Wunsch, an Wollen von uns ausgeht. Und da sieht man ein Stückweise die Begrenztheit der Sila. Die Silas, über die ich gesprochen habe, arrangieren und harmonisieren das äußere Leben. Aber diese Geisteshaltungen, von denen ich eben spreche, gehen noch darüber hinaus. Warum? Weil sie die Grundlagen für die Silas sind. Ohne diese Haltung wären die Silas, die von Dauer praktiziert werden können. Sie sind also die Voraussetzung dafür, dass wir die Silas auf Dauer aushalten und einhalten vor allen Dingen. Und diese Haltungen gehen noch darüber hinaus, weil sie unmittelbar unsere Lebenssituation verändern und den Geschmack unseres Lebens bestimmen. Wie jemand innerlich Metta hat, Mudita hat, mit Freude hat, dann ist er unabhängig von dem, was da draußen passiert. Also wenn ich gute Laune habe, ist es egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Wenn ich schlechte Laune habe, stört die Fliege an der Wand. Und sei ausgerechnet jetzt, willst du zum Vortrag gehen, auch noch dieses Mistwetter. Also bleibst du zu Hause. Buddha selbst war schuld, dass so schlechtes Wetter ist oder irgendwie. Saß ein bisschen flapsig, aber das ist ja, was wir aus dem Leben kennen. Wenn es innen irgendwie grau ist und dunkel und unangenehm, dann ist außen alles, geht uns alles gegen den Strich. Und wenn wir ausnahmsweise mal richtig guter Laune sind, ausgeschlafen und freien Tagen so richtig gut drauf, da kann im Grunde passieren, was will, berührt uns innerlich gar nicht. Und das ist ein Punkt, wo der Buddha sagt, dieses muss man und soll man kultivieren. Denn wenn man diese vier Emotionen, ich spreche jetzt mal theoretisch, immer in sich hätte, dann könnte die Welt untergehen und es wäre nicht schlimm. Wenn man über diese Dinge hinausgewachsen ist und gerade aus diesen souveränen Haltungen heraus sein Leben meistern kann, was man sonst nicht machen kann. Und deshalb sind diese Emotionen, sind diese geistigen Haltungen Zufluchten. Sie bieten Schutz. Man kann sich ihnen anvertrauen und wird von ihnen nicht enttäuscht. Aber das Arsenal, das uns der Buddha anbietet, ist noch weiter gefächert. Wir müssen nicht schon aufhören, sondern es gibt noch Möglichkeiten, was außerdem noch zu tun ist. Ich habe als nächstes genannt, in der geistigen Klarheit und Besonnenheit eine Zuflucht finden. Jetzt bezieht sich diese Sache auf unseren Geist. Eben war Herz, Emotion. Und jetzt möchte ich etwas über unseren Geist sagen. Also unsere Fähigkeit, Dinge zu erkennen und wahrzunehmen, einzuordnen und zu wissen. Worum es da zunächst geht oder auch geht, ist Besonnenheit zu gewinnen. Oder so etwas wie Wachheit in unserem Leben zu haben, uns klar zu werden über die Ziele, die wir im Leben haben, uns klar zu werden über die Möglichkeiten, die wir im Leben haben, die Methoden, wie wir unsere Ziele durchsetzen, erreichen können und vor allen Dingen auch klar zu werden oder wach zu sein bezüglich der Folgen, die wir mit unserem Handeln provozieren. Es gibt eine ganz berühmte Lehrrede, wo der Buddha mit seinem Sohn Rahula über diese Dinge spricht und sagt, du musst es so machen, wie als hättest du einen Spiegel in der Hand. Bevor du etwas tust, überleg dir genau, ist das nützlich für dich, ist das nützlich für andere, ist das nützlich für beide oder schädlich. Wenn du was tust, musst du dir völlig klar darüber sein, ist das nützlich oder schädlich für dich, für andere oder für die gesamte Situation. Und wenn du etwas getan hast, musst du auch wissen und dir wenn wir wach sind, in dieser Hinsicht klar, bewusst in Bezug auf das, was passiert und was wir machen, sind wir weniger als sonst einfach in so einem Automatismus drin. Sondern wir gewinnen die Freiheit, das wirklich zu tun und zu veranlassen, was sinnvoll, was heilsam und gut ist, und stecken nicht nur in alten Gewohnheiten, wo sich das Leben immer nur wiederholt. Wir wollen das Angenehme, wir wollen das Schöne, aber das Gegenteil erreichen wir. Und deshalb ist die Achtsamkeit oder die Besonnenheit eine Zuflucht. Sie bietet eine Sicherheit, weil sie uns das Instrument in die Hand gibt, unser Leben und unser Handeln wirklich in den Griff zu nehmen. Es wird nicht mehr mit uns gehandelt, sondern wir sind souverän. Der nächste Punkt, Zuflucht in der Stille suchen. Da komme ich auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir leben in einer sinnlich orientierten Welt. Wir wollen sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Da, wo es knallt, gehen wir hin. Da, wo was los ist, ist es interessant. Wir wollen eine Welt der Vielfalt, der Buntheit, der Bewegtheit und glauben, da ist es zu finden. Ist es nicht zu finden? Der Buddha sagt umgekehrt, gibt eine Möglichkeit, eine Zuflucht, die ist aber hier, die ist bei einem selbst. Wenn die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit im normalen Leben immer außen ist, immer irgendwo da draußen in der Welt, ist sie auch in der spirituellen Tradition oder auf einem spirituellen Weg in einem selbst. Stichwort Meditation. Stichwort Meditation, weil Meditation der Weg nach innen ist. Die Aufmerksamkeit wird nach innen gerichtet. Das, was man Geist, Seele, wie auch immer nennt, wird harmonisiert, wird stiller, wird klarer, wird ruhiger. Und es hat eine relative Bedeutung, dass wir nicht mehr so hektisch sind im Alltag. Es hat eine tiefe Bedeutung, wenn man Meditation lange übt und es gut kann, dass es bestimmte geistige Zustände gibt, die in sich nichts anderes beinhalten als nur Glück und Zufriedenheit. Denn der Buddha sagt, ein Geist, der geklärt ist, der ruhig ist, der konzentriert ist, der harmonisch ist, ein solcher Geist hat die natürliche Eigenschaft, dass er zufrieden ist, dass er glücklich ist, dass er unabhängig ist von all den Dingen, die wir sonst draus suchen. Und das ist der Grund, warum das, was der Buddha die Stille nennt oder die Versenkung nennt, Samadhi nennt, die innere Sammlung nennt, Einigung nennt, eine Zuflucht ist, weil es uns Sicherheit gibt, weil es uns Dinge gibt, die wir draußen in der Welt nicht finden. Das ist eine Zuflucht, ich habe mal gesagt, zur inneren Heimat. Wir sind heimatlos und suchen immer irgendwo das Fleckchen Erde, das uns glücklich macht. Aber die Heimat, die wir brauchen, unabhängig ist auch von Maklergebühren und von Grundstückspreisen, diese Heimat ist in uns selbst. Und deshalb sagt der Buddha, nehmt eure Heimat bei euch, indem ihr die kleinliche Welt, in der ihr normalerweise seid, einfach transzendiert und eine Welt entdeckt, die immer entdeckt worden ist von Menschen, aber immer wieder auch verloren gegangen ist. Da sie existiert, kann man sie finden und da der Buddha die Wege gezeigt hat, wie man sie finden kann, kann man das auch heute noch. Vorletzter Punkt, damit wir nicht allzu viel arbeiten müssen heute Abend. Zuflucht in der Wirklichkeit finden, habe ich das genannt. Eine der Grundaussagen und Grundentdeckungen des Buddha ist ja zu sagen, wir leben alle in einer Situation der Verblendung, der Illusion, des Nichtwissens. Und diese Situation des Nichtwissens, der Täuschung, ist der Grund für Dukkha. Der Grund dafür, dass unser Leben unbefriedigend ist, dass es so viel Leiden gibt, dass es so viele unangenehme Situationen gibt, dass es Unzufriedenheit gibt. Und diese Unwissenheit ist es gerade, die die weltlichen Zufluchten, von denen ich vorhin gesprochen habe, uns so attraktiv machen. Wir wissen nicht, was der wahre Wert ist, sondern lassen uns täuschen. Und das ist auch der Grund, warum es die vier, wie es der Buddha nennt, Verdrehtheiten oder Falschheiten gibt in unserem Geist. Die Dinge, die vergänglich sind, halten wir für unvergänglich. Zum Beispiel unser Ich, die Welt. Die Dinge, die leidhaft sind in Wirklichkeit, die halten wir für glücksversprechend. Also all die glitzernden Sachen der äußeren Welt oder auch überordneten Welt. Das, was im Grunde wesenlos ist, substanzlos ist, kein Ich, kein beständiges Ego hat, an Atta, das halten wir für substanzhaft, für kernhaft, für das, was wahr ist, ja, für das, was uns eigentlich ausmacht. Und schließlich das, was im Grunde unschön ist, widerlich ist, unästhetisch ist, das halten wir naiverweise für schön, für befriedigend, für angenehm und was auch immer. Und wenn davon Zuflucht die Rede ist, ist Zuflucht das Wissen, das uns befreit. Ist die Zuflucht zur Wirklichkeit, von der ich ein paar Mal schon gesprochen habe. Weil wir in Verwirrung sind, weil wir den Weg nicht wissen, das Ziel nicht wissen und nicht wissen, wie unser Leben eigentlich funktioniert, kreisen wir, wie der Buddha sagt, seit unendlichen Zeiten im Samsara, im Daseinswandel, mal besser, mal schlechter, mal schöner, mal unschöner, aber ohne ein endgültiges Ziel, ohne eine Situation erreicht zu haben, wo wir sagen können, jawohl, das ist es, da kann ich bleiben. Und Zuflucht nehmen zur Realität heißt Zuflucht nehmen zur Möglichkeit der Befreiung, heißt Zuflucht nehmen zur Möglichkeit Dukkha, also Leiden, Unwohlsein, Unerfülltsein auf Dauer zu beenden. Und man versucht es, was ich jetzt in einer Stunde gesagt habe, zusammenzufassen, dass man sich's merken kann. Würde ich vorschlagen, als Konsequenz aus der Lehre des Buddha zu sagen, man soll die Zuflucht zum Ungewordenen nehmen. Zu dem, was nicht entstanden ist. Zu dem, was nicht zusammengesetzt ist. Was nicht bedingt ist. Wir wissen, dass der Buddha von sich gesagt hat, ich lehre nur eines. Das Leiden und die Befreiung. Das ist alles, was der Buddha lehrt und alles, was er sagt, hat nur dieses eine Thema. Verschiedenen Varianten, aber immer nur ist es das Thema. Wie können wir das Leiden, das wir in unserem Leben erfahren, wie können wir die Unvollkommenheit, die wir in unserem Leben erfahren, die Unerfülltsein, die ständige Sehnsucht in uns, wie können wir die stillen? Und da hat er zwei Anweisungen gegeben. Erstens hat er gesagt, wenn wir das wollen, diese Freiheit, diese Leidlosigkeit, dann können wir das nicht innerhalb des Gewordenen, also innerhalb der entstandenen Welt, innerhalb des Samsara finden. Warum nicht? Weil alle Dinge, die entstanden sind, auch wieder vergehen. Da gibt es also keine letztendliche Zuflucht. Da gibt es nur mal Urlaub. Da gibt es nur mal eine schöne Zeit, nur mal so eine Verschnaufpause. Die kann auch mal lang dauern. Aber es gibt nicht das Ende. Es gibt nur Kommen und Gehen, Auf und Ab, immer die Wiederholung. Ja, wir kommen nicht an das wirkliche Ziel. Wenn man also loskommen will von Dukkha, die Befreiung von Dukkha erreichen will, dann geht das nicht innerhalb des Bedingten, sondern außerhalb. Und deshalb sind die Anleitungen des Buddha zwei Ebenen zu finden. Zum einen sagt er, wie man innerhalb dessen, was wir Leben nennen, ein möglichst angenehmes Leben erfahren kann. Er sagt, wie man Bedingungen schafft, dass das, was man die Welt nennt, eine angenehme Welt ist. Aber er sagt uns das nicht, dass wir da verharren, erinnert euch an Aktivität und Bananenstaude, sondern er sagt das, damit wir uns gute Bedingungen erarbeiten, um auch den letzten Schritt noch zu gehen, um ganz herauszukommen aus dem, was man Dukkha nennt. Und diese völlige Transzendierung ist das, was mit dem sogenannten achtfachen edlen Pfad erreicht werden kann. Also die acht Elemente, die er empfiehlt, acht spirituellen Arbeitsfelder, die er empfiehlt, an deren Ende das steht, was Leitfreiheit heißt. Und da wird klar, zu was wir Zuflucht nehmen müssen, während all die weltlichen Zufluchten immer etwas mit Festhalten, mit Ergreifen, mit Habenwollen, mit Seinwollen, mit Aneignen zu tun haben, ist das, was der Buddha eigentlich empfiehlt, das Loslassen. Alles, was geworden ist, loslassen, darüber hinauskommen und dann in einen Zustand zu kommen, über den man eigentlich nicht reden kann. Der Buddha ist auch nur spärlich getan, weil man immer nur sagen kann, was es nicht ist, nämlich Nirvana, das Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung, aber gar nicht eigentlich positiv sagen kann, was es ist. Vorhin hat jemand gesagt, man kann über alles reden, gell? Nur nicht über eine Stunde. Und das habe ich mir gemerkt und habe knapp vor Beendigung dieser Frist auch den Bogen nochmal geschlagen und hoffe, dass das gerade noch rechtzeitig war, bevor es nur ganz dunkel wird und die Augen irgendwie zufallen. Muss aber nicht heißen, wenn jetzt Fragen sind oder ja, Stellungnahmen oder Erfahrungen, was auch immer, dass ihr oder sie das nicht äußern könnt. Ich bin gerne bereit, auch den Abend noch in einem Gespräch fortzusetzen mit euch. Vielen Dank aber für die Aufmerksamkeit. Ja, gibt es noch weitere Zufluchten, die jemand auf Petto hat, was ich im nächsten Vortrag noch einbauen kann? Da wäre ich ganz dankbar, das zu erfahren.
Also was mir aufgefallen ist, ist die Zuflucht zu sich selbst als Teil des Sangha, was ja ähnlich ist wie zum eigenen Erleuchtungspotenzial, aber auch als Teil des Sangha kann man Zuflucht zu sich selbst nehmen. Und das finde ich, das ist eine Brücke von der weltlichen Zuflucht zu sich selbst zu der überweltlichen.
Ja, man muss nur aufpassen, dass man dann mit demselben Wort nicht unterschiedliche Dinge meint. Wenn der Buddha gesagt hat, nehmt zu euch selbst eure Zuflucht, das hat er ja am Ende seines Lebens gesagt, nehmt nicht irgendeine andere Sache zur Zuflucht, meinte er aber nicht das, was viele dann vielleicht glauben, ach, mein eigenes Ego, also ich bin nun doch der Chef, der Bescheid weiß, nachdem der Buddha weg ist, bleibt niemand mehr anders übrig als ich, sondern da ist mit ich auch die Wirklichkeit gemeint. Ja, er sagt nämlich, du findest hier, wenn du da hinguckst, in deinem eigenen Leben, findest du alles andere. Du brauchst nicht unbedingt einen Guru, du brauchst nicht unbedingt einen, der dir das sagt. So, wenn niemand da ist, wenn kein Buddha da ist, wenn kein anderer erleuchteter, inspirierter Lehrer da ist, findest du mit den Anweisungen, die du hast, die Zuflucht bei dir. Weil die Wirklichkeit, über die er immer gesprochen hat, ja in einem selbst auch stattfindet, da beobachtet wird. Entweder im Alltag, Stichwort Sila, oder in der Meditation, wo man ja bei genauem Hinguckt die Dinge sieht, die er gelehrt hat. Dass alles vergänglich ist, alles Dukkha ist letztendlich und dass nirgendwo ein fester Kern ist. Und deshalb kann der Buddha sagen, nehmt Zuflucht zu euch. Und nicht als Person, sondern als...
Nein, ich meinte ja als belehrter Mensch.
Ja, ja, ja. Das ist genau richtig.
Und dann wollte ich noch sagen, dass mich das so gefreut hat, dass Sie genau, wie wunderbar die Lehre ist. Ich habe sie noch nie gesehen, aber sie sagen genau das Gleiche, was ich auch denke und was auch hier, wenn wir uns hier in der Spürkarten vom Lehrerinnenkreis, also das ist genau dasselbe, was gesagt wird. Und das finde ich so wunderbar, dass es jemand sagt, den ich noch nie gesehen habe, nur durch die Lehrer. Ne?
Ja, das hängt natürlich auch da ein bisschen zusammen, dass ich ja auch auf einem, sag ich mal, debischen Boden stehe und groß geworden bin. Also ich ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, sehr, sehr viel von dem, was ich glaube, besprechen zu können, zurückführe auf das, was ich von Paul Debes und Hecker und Schäfer und anderen gelernt habe. Und, was noch? Ja, noch wichtiger ist, dass ich immer wieder sage, manchmal flapsig und manchmal ernst, guckt euch an, was der Chef selbst gesagt hat. Ja? Das ist mein Lebensmaxime, weil es mir zu viele Buddhismen gibt, wo jeder nur eine eigene Schule entdeckt und gründet und da was neu macht und da was neu entdeckt hat. Ich sage immer, es ist alles da. Was man braucht, ist da in Hülle und Fülle. Guckt euch an, was der Buddha gesagt hat, da steht's. Mehr braucht man nicht. Und die Männer und Frauen, die ich genannt habe, das sind die, die für mich die Buddha-Lehren sozusagen schmackhaft gemacht haben, die sie mir klein geschnitten haben, dass ich Häppchen essen konnte. Aber, und das wird Ihnen auch der Paul Debes und andere immer wieder sagen, und da draußen sehe ich, dass das da liegt. Das ist auch wunderbar, denke ich. In den Lehren des Buddha selbst steht alles drin.
Wege der Gnade Allahs, dessen Allmacht hochherrlich ist, wie der Ring ihm Hilfe gebracht hatte, ja, wie er selbst alle Hoffnung aufgegeben hätte, wenn Allah ihm nicht den Geist des Ringes gesandt hätte. So war er froh und all seine Trauer ward von ihm genommen. Doch da er seit 4 Tagen im Übermaße seines Grams, seiner Sorge und seines Kummers und wegen seiner quälenden Gedanken,
Schwierigkeiten mit dem Wort Flucht. Flucht heißt ja fliehen vor was. Ja. Auch das Wort Zuflucht enthält ja immer noch das Wort Flucht. Und ich habe immer darüber nachgedacht, was kann man anstelle dessen eventuell übersetzen. Es ist ja nicht zwingend, das Pali-Wort als Zuflucht zu bezeichnen. Man könnte ja auch Hinwendung sagen oder ja, etwas anderes. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das genauso. Also wir müssen ja immer darüber nachdenken, dass Sprache ein Medium ist. Und das Schwierigste überhaupt, ist immer wieder bei den Lehrreden des Buddha, ist, die so ins Deutsche zu übertragen, dass sie dem Original entsprechen. Und dies geht nicht. Ja? Man muss immer wieder daran erinnern, dass der Buddha eben nicht Deutsch gesprochen hat. Was immer er gesprochen hat, ob Magadhi oder Pali oder was auch immer, spielt im Moment keine Rolle. Aber in Deutsch hat er nicht gesprochen. Und deshalb sind alle Begriffe, die wir hier verwenden, immer irgendwie Krücken. Und wenn ich sage Zuflucht, dann hat es eine Nuance, weil wir in der Tat in einer lebensgefährlichen Situation sind. Aber andererseits kann man es auch positiv wenden, indem ich sage, ich fliehe von irgendwas, was schlimm ist, sondern wende mich etwas zu, was einfach großartig ist. Und von daher bin ich für den Hinweis dankbar, dass wir unterscheiden lernen zwischen den Worten, die wir benutzen, und dem, was dahinter steht. dass wir begreifen, dass Worte einfach nur Vehikel sind, wo es eigentlich aber darauf ankommt, ist die Frage der Sache selbst. Und da haben wir keine Dissonanz in dem Punkt.
Buddha hat ja gesagt, seid euch selber eine Zuflucht, eine Insel. Und damit kommt ja automatisch unsere sehr schwierige Denkformation wieder zutage. Wer sind wir selber? Was ist mit Atta los? Und mit Anatta? Wir werden im nächsten Jahr ein ganzes Heft in der buddhistischen Monatsblättern über diesen Punkt vielleicht erörtern. Und da kommt man ja eben zu der Tatsache, dass der Mensch das einzige Wesen wahrscheinlich in der Welt ist, das die Welt überhaupt erkennen kann und damit auch sich selbst. Ich glaube nicht, dass eine Maus oder eine Kater oder ein Kamel eine Zuflucht suchen wird. Nicht? Die einzigen, die die Welt sehen und erkennen, sind wir. Und dadurch entsteht ja dieses Bild, dass wir die einzigen sind, die da sind, geistig. Und diese geistig Daseinen sind in sich selbst ich, Ego. Und wenn nun noch Buddha sagt, ich soll mir selbst meine Zuflucht sein, dann wird mein Ego ja noch ein bisschen größer. Sie haben es vorhin da jetzt so schön erwähnt. Und das ist die Schwierigkeit. Wie kriegt man das auf die Reihe?
Ja, da habe ich was schon gesagt. Ich kann das nochmal wiederholen. In diesem Zusammenhang Zuflucht zu Sangha. Ja? Zu anderen. Nicht in sich kreisen, einen neuen Buddhismus ausdenken, in seinem Kämmerlein gucken, so wie ist es denn wirklich, sondern auch mit anderen kommunizieren. Wenn man mit zwei Leuten redet, merkt man schon sofort andere Perspektive. Stellt man sich schon in Frage. Sag mal, siehst du es auch richtig, drückst du es richtig aus? Oder gibt es andere Möglichkeiten, das zu sehen? Also das habe ich häufig gelernt, immer noch. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, entsteht dadurch einfach schon ein Lernprozess. Man wird relativiert und kommt von seinem Ego-Trip raus. Deshalb sagt ja auch der Buddha, dass die spirituelle Freundschaft nicht das halbe Leben ist, sondern die ganze spirituelle Praxis. Und besser ist es natürlich noch, wenn man mit Menschen zu tun hat, die nicht auf derselben Ebene wie man selbst ist, sondern vielleicht noch eine Lektion halt weitergelernt haben und von einer anderen Perspektive noch etwas sagen können. Aber im Prinzip gilt auch Sangha, ja? Gemeinschaft, mit anderen zusammen etwas erarbeiten, die Praxis einüben und zu praktizieren, was man alleine nur halb so gut kann, wenn man es denn überhaupt hinkriegt. Das wäre meine Antwort darauf.
Wenn der Herr Zuflug in sich schon gefunden hat, dann wird er gar kein Ego mehr haben. In Wirklichkeit, der Zuflug in sich gefunden hat, dann der Ego fällt weg.
Wenn es denn so ist, ja.
Ja, dann wird er gar kein Ego haben.
Ja. Aber man kann ja Zuflucht auch als einen Prozess verstehen. Ja? Sagt, ich begebe mich auf einen Weg. Jetzt regnet es gerade, ne? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man steht schon unterm Dach, dann kann man sagen, okay, ich habe meine Zuflucht, ist schon erledigt, lass regnen. Oder man ist noch draußen. Und wenn man noch draußen ist, guck mal halt, wo kannst du deinen Schirm aufspannen oder wo ist ein Dach, wo du dich unterstellen kannst. Also die Lebenssituation ist unterschiedlich. Schon zu Zeiten des Buddha gab es viele Nonnen, Mönchen, auch Laien, die Zuflucht hatten bei sich und sagten, erledigt. Habe ich abgehakt, ja. Und andere, die am Anfang waren, inspiriert waren durch seine Lehren und erst gemerkt haben, was sie an Arbeit noch vor sich hatten. Wir haben auch Zuflucht genommen, aber wir haben gemerkt, dass jetzt geht es sozusagen erst los, diesen Prozess der Befreiung auf sich zu nehmen und an einen Punkt irgendwann mal zu kommen, wo man, wie der Buddha sagen kann, es ist getan, was zu tun war. Und das ist ja etwas, was für uns noch ein bisschen in der Zukunft liegt, vielleicht schon. Ende des Jahres oder so mindestens noch.
Bitte. Ich freue mich, dass ausgerechnet dieses Wort Zuflucht jetzt von Dr. Neumeier so problematisiert worden ist, weil ich glaube halt auch, dass Zuflucht das Nonplusultra im Grunde genommen ist. Das heißt, wir müssen überhaupt erst in eine Situation reinkommen, wo wir eins sind, wo wir merken, dass solche Art von Zuflucht für uns überhaupt wichtig ist. Sie haben das ja so schön ausgeführt, weil Sie die beiden Seiten eben gezeigt haben, was Sie auf der einen Seite gezeigt haben wohin man normalerweise tendiert und wohin man normalerweise rennt.
Ja.
Und dass man irgendwann mal wirklich tief empfinden muss, dass es notwendig ist, zu etwas ganz anderem, was jeder von uns bei sich hat, Zuflucht zu nehmen.
Ja.
Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Akt im Leben von den Menschen, dass sein Leben von jetzt auf dann total verändert. Also wenn er das überhaupt eingesehen hat, mit dieser neuen Zuflucht. Ne? Und deswegen meine ich, dass wir gerade an dem Wort hängen, es ist vielleicht wichtig, weil es so tief greifen ist.
Ja, also
kann ich dazu noch ein Wort sagen. Ich bin ein gelernter Christ von Kindheit an, evangelischer Christ. Man hat hier das Christentum mit dem Rohrstock eingebläut in einer christlichen Schule. Und da wurde immer gesagt, so, ich will es mal auf einen ganz einfachen Nenner bringen, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist so das, was man so als Kind spricht. Was bedeutet das? Ich erwarte von einer Macht, die über mir steht, dass ich fromm werde und dass ich dann irgendwo hinkomme, dass ich aus dem Elend der Welt in den Himmel fliehen kann. Ich habe einige Zeit bei den Arabern gelebt und habe den Islam sehr gut studiert. Und da ist praktisch genau dasselbe. Der überzeugte Anhänger des Koran und des Mohammed ist davon überzeugt, dass er diese Welt fliehen kann und eine Zuflucht im Himmel bei Allah nehmen kann. Und jetzt kommt die Frage, was ist eigentlich anders bei den Fluchten? Und deshalb stoße ich mich ein bisschen an dem Wort, nicht an der Tat, die damit verbunden ist, sondern ich versuche, den Unterschied dieser Flucht, dieser Zuflucht zwischen diesen Religionen, die von einer höheren Macht ausgehen, und von der Verantwortungsreligion des Buddha zu sprechen, der sagt, seid euch selbst die Insel der Zuflucht. Das ist ein Unterschied. Wer den so ein bisschen abtastet, der müsste eigentlich merken, dass Buddha etwas anderes meint. Er weiß, oder wir wissen alle, dass Ego, Atta, die Ursache der Erkenntnis und damit verbundenen Leides ist. Und das, was damals in Indien vollkommen fremd war, der Anatta-Gedanke, der wurde ja von den damaligen Brahmanen, also verdammt in alle Ewigkeit. Buddha hat genau gewusst, weshalb er den Anatta-Gedanken hineingebracht hat, weil er wusste, dass das Einzige, was uns Leid bringt, die Erkenntnis der Welt ist, durch das Ego. Und ist, insofern ist das Loslassen des Ego die einzige Möglichkeit, das Leid der Welt zu überwinden. Ohne eine fremde Macht in Anspruch zu nehmen, sondern nur die eigene Fähigkeit zu benutzen. That's all.
Ja, ich bin dankbar für den Hinweis, weil in der Tat in dem Wort zu Flucht etwas drinsteckt, was man leicht auch missverstehen kann. Das hängt mit unserer Sprache zusammen, weil Flucht heißt nichts wie weg. Ja? Also wenn es hier brennt, heißt Flucht sofort raus. Pragmatisch gesehen ist das in Ordnung. Nur wenn man das als System befürwortet, kommt leicht das, was dem Buddhismus ohnehin oft vorgeworfen wird. Das ist ja eine weltflüchtige Religion. Ihr wollt sozusagen mit all dem gar nichts zu tun haben. Lasst Gott und die Welt einen lieben Mann sein und schwebt irgendwo. Sag's mal ein bisschen überspitzt. Also ihr sitzt in eurer Höhle und dann kann passieren, was will, und also Zuflucht weg von. In buddhistischen Termini ausgedrückt ist das eine Haltung der Ablehnung, des Nichtwollens, Stichwort Hass. Ja? Oder sagt ja, Gier, Hass und Verblendung bestimmen unser Leben. Wobei Gier ein bisschen heftiger Ausdruck ist für alles, was Zuneigung, für Mögen, für Hinwendung bedeutet. Und Hass ein deftiger Ausdruck für alles, was Abneigung, Nichtmögen, Ablehnung, Widerstand und so weiter bedeutet. Also die Bewegung hin oder weg. das, was unser Leben bestimmt. Ich will was oder ich will es nicht. Hin oder weg. Und Flucht, ja, hat so ein bisschen den Eindruck, weg. Also Hass, nicht wollen, nicht mögen. Ist aber nicht gemeint. Ja? Und da ist es wichtig, dass das nochmal so zur Sprache gekommen ist, um deutlich zu machen, dass die Buddha-Lehre nicht bedeutet, dass man etwa von Problemen davonrennt, dass man, wenn eine unangenehme Situation auftaucht, sagt, geht mich nichts an, sollen sich andere drum kümmern, sondern dass der buddhistische Weg, der Buddha-Weg immer in der Mitte ist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und das drückt sich ja auch aus in den Emotionen, die ich genannt habe, in den vier Geisteshaltungen von Metta, von Karuna, von Mudita und von Upekkha. Da ist nicht die Rede davon, wegschauen, wenn es einem anderen schlecht geht. Im Gegenteil, hinschauen, Karuna, mitempfinden. Ja? Also ist jede Interpretation oder so Gedankenassoziation, dass das etwas Negatives ist, eine Abwendung, eine falsche Assoziation, die wir aus unserer gewohnten Weltsicht mit hineinbringen, die der Buddha aber nicht sagt. Denn die Kernlehre aller Kernlehren ist, das was Dr. Neumeier gesagt hat, die Anatta-Lehre. Nicht ich. Und das ist, was er lehrt in allen Beziehungen. Bei Ethik ist der Hintergrund nicht ich. Bei Meditation Hintergrund nicht ich. Immer läuft es darauf hinaus. Und das ist die eigentliche Zuflucht ohne Flucht, an Atta zu erkennen, weil dann wirklich die Probleme, die wir uns selbst gemacht haben, sich auflösen. So, jetzt weiß ich, Sie haben sich schon.
Ja. Also bei Zuflucht, da fällt mir dann doch auch noch das Bild ein, mir kommt es schon, das Wort Flucht kommt mir doch eigentlich schon recht passend vor. Denn da fällt mir das Bild ein von den zwei Ufern, wo wir, wo wir hier auf dem gefahrenvollen Ufer leben, wo wir ja ständig von Veränderung und wir leben ja praktisch hier unter dem Damoklesschwert. Und ich habe neulich mal gelesen, das menschliche Dasein ist Sansaro überhaupt nur Urlaub. Da, wenn man sich nicht bemüht, und bei, also, da eben doch die negativen Tendenzen oft so stark sind, wenn man sich nicht stark bemüht, dass ein Abfall in unserem Daseinsbereich hier doch sehr wahrscheinlich und sehr leicht möglich ist. Also wir leben hier doch in Sansaro in einem sehr gefährlichen Bereich. Und ich denke mal, wenn man dann vor diesem Samsaro wirklich sich das mal klar macht und davor auch ein bisschen Furcht und Angst bekommt, dass man dann schon auch fliehen möchte und sich das Floß bauen möchte, um über den Strom überzusetzen ans andere Ufer der Sicherheit, der Unbedingtheit.
Das sehe ich genauso, denn der Buddha lehrt ja auch die Wahrheit vom Leiden und von der Ursache des Leidens und von der Aufhebung des Leidens und von dem Weg. Also es ist ein Weg vom Leiden zur Leidlosigkeit, zum Nirvana. Und das ist ja schon eine Flucht aus dem Samsara, kann man so auch sagen.
Ja, wenn man sich die Gefahren und die Schrecknisse des Samsara, ich meine, im Moment geht es mir gut und ich glaube, wir leben hier in Deutschland oder ich weiß nicht, in unserem Leben, die meisten, wenn man das mal mit den anderen Menschen allein hier auf der Welt vergleicht, leben wir in hervorragenden Umständen. Aber allein die Menschen hier mal, die Menschen auf der Welt mal zu sehen und dann noch die ganzen anderen leidvollen, untermenschlichen Bereiche in Samsaro, das ist ja so grauenvoll, da kriegt man ja wirklich, da kann man ja
aber bei dem Beispiel mit dem Ufer, Fluss überqueren, überquert ja doch immer jemand, der drinnen ankommt. Ist es nicht so?
Nein,
der hier so stark leidet, rudert, paddelt, nimmt die Paddel des Buddha in die Hand und das Floß der Lehre, um es auf dem anderen Ufer, was? Erklär doch mal, wie ist denn das auf dem anderen Ufer? Was willst du denn da?
Das ist
wer kommt da an?
Da kommt dann keiner mehr an.
Ach, oh, dann ist ja gut. Hm. Ich hatte bloß die Befürchtung, dass da jemand ankommt.
Nein.
Also wir sehen uns nicht dort, ja? Schade. Ja, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Widersprüche konstruieren, wo gar keine sind. Der Buddha hat ja gesagt, ich habe zwei Methoden zu lehren. Einmal mit Milde und einmal mit Strenge. Ja, ich gebe so ein Beispiel von dem Pferde, wie heißt der denn das? Der Pferde abrichtet, Pferde züchtet oder so. Pferde, weiß nicht mehr, wie das heißt jetzt. Ja? Sagt mit Milde und mit Strenge. Wie heißt das? Mit Strenge, indem ich den Menschen sage, wie gefahrvoll, da sind wir wieder, dieses Leben Samsara ist. Und es gibt Leute, die machen sich das sozusagen bewusst und sagen, ach, um Himmels Willen, nichts wie weg. Das ist auf der Ebene, auf der wir uns befinden, durchaus ein Impuls. Ja? Weg vom Leiden hin zu dem, was Nirvana heißt, oder wie auch immer die Worte sind. Das ist eine Lehrmethode mit Strenge. Es gibt auch eine Lehrmethode mit Milde, indem man einfach schildert, welche Möglichkeiten der Erfahrung oder Nicht-Erfahrung es gibt. Also das Positive in so schönen Farben und Bildern malen, dass man nicht Angst mit der Hölle machen muss, ich sage es mal christlich ausgedrückt, sondern den Leuten, der den Himmel sozusagen schmackhaft macht. Wobei Buddha über Hölle und Himmel hinausgeht. Wir verstehen uns da nicht falsch. Aber der eine muss mir das Gefühl haben, ach, was bin ich in einer gefahrvollen Situation, um sich auf den Weg zu machen. Und ein anderer braucht mehr sozusagen den Zug zu dem Positiven hin. Und ich hatte ja angefangen mit einer Anekdote, wo eine übrigens auch christliche Frau mich gefragt hat, ach, das klingt ja so, als wären wir in Gefahr hier in diesem Leben. Das hattest du eben nochmal angesprochen, den Punkt. Das ist etwas, was man sich erst klar machen muss. Wir als Menschen haben doch meistens, so die wir hier sitzen, zum großen Teil ein vergleichsweise angenehmes Leben. Ich nehme mal an, wir haben alle ein Bett, wo wir uns heute hinlegen und sind satt hierher gekommen und haben nicht gehungert. Vielleicht sind wir krank oder das ist alles okay. Aber im Schnitt sind die allermeisten Menschen so in unserem Umfeld, so dass sie sagen können, naja, gut, das Leben ist halt, wie es ist, aber das ist nicht der Horror für die meisten. Und da steckt eine große Gefahr drin. Sie sagt, ach, Wetter ist schön, das Leben ist schön, lass uns essen und trinken, lass uns fröhlich sein und diese Dinge, die wir so kennen aus der Mentalität der Menschen, sie dadurch eigentlich die größte Chance verpassen, die sie haben, als Mensch diese beiden Elemente der Wirklichkeit zu sehen, nämlich das, was angenehm ist am Leben und das, was Dukkha ist am Leben und die Wandelbarkeit zu sehen und zu erkennen, wie sich das eine aus dem anderen ergibt, nirgends einen Stillstand und nirgends eine Sicherheit gibt. Und deshalb ist für viele das eine entscheidende Einsicht, dass es notwendig ist, Zuflucht, dann sage ich das Wort nochmal, Zuflucht zu nehmen, um aus diesem Sumpf herauszukommen. Und es gibt andere, die in so deprimierenden Lebenssituationen leben, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen, sondern nur gucken, wo kriege ich die nächste Mahlzeit her, wo kann ich heute Abend meinen Kopf hinlegen oder im Zweifel, wo kriege ich den nächsten Schuss her, was auch immer. Deshalb ist die große Chance, die wir als Menschen haben, die wir die intellektuelle Fähigkeit haben, Dinge zu erkennen und einzusehen, uns auf einen solchen Weg zu machen, diesen spirituellen Prozess auf uns zu nehmen, um irgendwann zu sagen, so, ja, Zuflucht nicht mehr nötig. Weder Flucht nötig, noch sonst was nötig, weil Dinge getan sind.
Ich darf noch ganz kurz, das ist mein letztes Wort, nicht mehr stören. Das heißt auch, Bodham Saranam Gacchami. Das kann man übersetzen, ich nehme Zuflucht zum Buddha. Wobei jetzt für einen, der den Buddhismus noch nicht verdaut hat, dass ich schon wieder als Ego erscheint. Schon wieder nehme ich oder nehmen wir Personen Zuflucht. Warum sagen wir nicht einfach, ohne alles ich und wir, dem Buddha folgen? der Lehre folgen, dem Sangha folgen. Ich sehe da keinen besonderen Schwierigkeitsgrad drin, aber ich vermeide wir. Denn alles, was ich jetzt mit ich verbinde, wirft mich sofort wieder auf meinen Atta, dass ich gerade loswerden will, zurück. Und dieses Vermeiden der persönlichen Fürworter ich und wir würde vielleicht eine Anregung für Buddhisten bedeuten, etwas schon im Ritus, wenn ich so sagen darf, auf das Ego und auf das Atta zu verzichten. Das ist auch nur mal kleiner Vorstellung.
Das ist eine spannende Übung. Ich glaube, das hat schon mal Gruppen gegeben, wo man das probiert hat. Ob es länger als 5 Minuten funktioniert, weiß ich nicht. Weil sie auch gesagt haben, und das Letzte, was ich jetzt sage, und dann bin ich ruhig und störe nicht alles. Und wenn man guckt, was der Buddha selbst gesagt hat, hat er auch von ich gesprochen. Ja? Also auf einer Ebene der relativen Wahrheit gibt es natürlich ich und du und wir und alle und der Baum und die Welt. Ja? Und da kommen wir gar nicht pragmatisch schon nicht drüber hinweg. Aber was wir eben lernen müssen, ist immer sozusagen mitzudenken, das ist nur die Erscheinungsform, in der wir momentan sind. Da taucht ich auf, da taucht du auf, da taucht Subjekt und Objekt auf. Wenn der Buddha ja viele geistige Zustände erklärt hat, wo er sagt, da taucht diese Spaltung überhaupt nicht auf. Ja, viele meditative Zustände, da gibt es nicht ich und du und innen und außen und hier und dort und Subjekt und Objekt. Da ist Einheit des Bewusstseins. Und wer das erlebt hat, deshalb empfiehlt der Buddha ja auch Meditation, bestimmte Meditationstechniken. Wer das erlebt hat, der merkt doch, wie relativ das Konzept und das Erleben von ich ist. Dass das eine Variante ist. Und zwar eine relativ störende Variante. Denn da, wo ich ist, da ist immer Gefahr. Da ist die Gefährdung des Ich. Da ist immer Mangel, da fehlt dem Ich was. Da braucht es sozusagen die äußere Korrespondenz. Und da fängt doch das ganze Übel erst an. Also Ayakema hat ein Buch geschrieben, ohne mich ist alles ganz einfach. Das ist einfach eine schöne Formel gebracht. Wo ich auftaucht, tauchen alle Probleme auf. Da fängt es schon mal an. Nur, wir haben nicht jetzt den Schalter, wo man sagen kann, so ich aus, ja? Sondern der Schalter, den gibt es schon. Aber der heißt der achtfache Weg. Orientierung im Kopf. Ja? Emotionen, Gesinnung, Sprache, Handeln, Lebensgestaltung. Anstrengung, Achtsamkeit, Sammlung. Das sind die 8 Punkte, die man so nennen kann. Und das ist das Programm, das hinzukriegen, was Dr. Neumann den ganzen Abend uns nahezubringen braucht. Nahezubringen fordert, zu Recht fordert. Das Ego kleiner zu machen und irgendwann mal ganz die Luft rauszulassen, bis es nicht mehr da ist. Und dann ist auch übrigens Sprache nicht mehr da. Und dann ist auch eine andere Art von, naja, von was kann ich gar nicht mehr drüber reden, da. Jedenfalls keine Probleme mehr da. In Klammern gesprochen, unsere Sprache funktioniert fast nur mit ich. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass es andere Sprachen gibt, wo das nicht der Fall ist. Ja? Ich glaube, Chinesisch oder so ist das anders. Eskimos. Eskimos kennen nur Fisch oder was. Im
Englischen kann man das Ei auch sehr häufig vermeiden.
Ja.
Durch die Verlaufsform.
Ja. Ja, man kann schon darauf achten. Ja? Das ist vielleicht eine gute Übung, das immer mal mitzudenken. Wann ist es denn nötig? Denn mit jedem Wort, das man denkt, ich oder ausspricht, ich, ist ja auch ein bisschen befestigt. Ja? Das ist immer auch eine Bestätigung, da ist es wieder. Damit wird es zur Selbstverständlichkeit. Und wenn man übt, es ein bisschen mal zu reduzieren, dann wird auch immer die Aufmerksamkeit darauf gewendet, Achtung, du Ego, du bist doch nur ein relativer Tatbestand, nicht so eine absolute Größe, wie man das immer glaubt. Es gibt allerdings, wenn Sie jetzt von den Fesseln sprechen, spricht der Buddha ja von 10 Fesseln. Ja?
Das erste ist der Glaube an eine Persönlichkeit. Also die Theorie, der Gedanke, die Vorstellung, es gibt ein Ich. Und das ist etwas, was im Christentum ja ganz im Zentrum steht. Die Individualität. Der Gott hat uns, mich, dich, euch als Individuen unverwechselbar sozusagen geschaffen. Also das ist ein Grunddogma des Christentums. Während im Buddhismus es heißt, die erste Fessel, das ist eine Fessel, zu durchschauen, dass die Konzeption Ego, das Konzept Ich, der Begriff Ich, eigentlich eine Täuschung ist. Und trotzdem taucht bei diesen Fesseln noch eine Fessel auf, die meistens mit Stolz übersetzt wird, Mano. Aber im tiefsten Sinne heißt die Ich-Empfindung. Ja, der Eindruck, hier bin ich, da ist die Welt. Und das ist der springende Punkt. Selbst wenn unser Kopf sagt, ein Ego ist eine Täuschung, letztlich, ist nichts Dauerhaftes, Substanzhaftes dahinter, ist unsere Empfindung dennoch etwas anderes sagt. Denn wenn wir morgens aufwachen, ich bin wach, ich muss jetzt aufstehen, ich habe Hunger, ich muss die Zähne putzen, ich muss zur Arbeit, ich, mit dem ersten Gedanken schon. Und selbst wenn wir das sehr intensiv üben, dieses Ego kleiner zu machen, als Empfindung, als Eindruck, bleibt es eine ganze Weile. Und wenn man schaut, wie sich diese Fesseln auflösen, wird man auch feststellen, dass diese Ich-Empfindung mit ganz zum Schluss sich erst aufhebt. Deshalb sollten wir uns nicht überfordern, sonst wenn wir, selbst wenn wir wissen, Ego ist ein Konzept, wird der Eindruck, ich lebe in dieser Welt, doch noch bleiben.
Das ist die Wacht in mir.
Ja, so ist es.
Ich finde es auch richtig, dass es ganz normal ist. Also ich muss auch nicht zu stark in den Mittelpunkt des Bestrebens am Anfang setzen, das Ich sofort zu überwinden, denn ich glaube, das steht ja ganz am Ende. Und wenn man mal das Glück hat, vielleicht gewahrsam zu sein, Dinge zu letztendlich zu überwinden, aber ich denke, das ist ein ganz langer Weg.
Ja, also der Buddha war ja ein genialer Pädagoge und hat sicher als anders als ich sozusagen gezielter die Menschen angesprochen, was für sie jeweils notwendig ist. Und wenn man sich das mal anschaut, wird man feststellen, dass der Buddha meistens über Ethik gesprochen hat. Wie verhalte ich mich im Alltag anderen Menschen gegenüber korrekt? Über die fünf Sila habe ich ja vorhin gesprochen, ich habe es ja ein bisschen angedeutet. Aber selbst in den fünf Sila steckt nichts anderes drin als das Ich, und zwar unter dem Gesichtspunkt, es kleiner zu machen. Wenn es heißt, nicht töten, heißt es doch, deinen Empfindungen nicht einfach nachgeben, sondern einen Punkt machen, hierher nicht weiter. Hier ist mein Ego an einem Punkt, wo es sich nicht durchsetzen darf. Wenn ich lüge, manchmal ist es doch ganz bequem, auch wenn es nur so eine Ausrede oder sowas ist, heißt doch nein, nicht was deine Interessen sind im Moment ist gefragt, sondern deine Interessen bis zu einem bestimmten Punkt. Und deshalb, wie wir es drehen und wenden, das Thema Ego und Auflösung von Ego finden wir in jedem Wort vom Buddha. Nur manchmal geht er es frontal an, ja? Also in der Meditation, wo er sagt und beobachtet das Entstehen und das Vergehen von körperlichen und geistigen Prozessen, wird das Ego frontal angegangen. Weil die Meditation nichts anderes bedeutet, als unmittelbar zu sehen, unmittelbar zu schauen, dass ich nichts anderes ist als ein körperlich-geistiger Prozess. Nur ist das für die meisten Menschen eben nicht ihr Thema oder ihre Aufgabe. Deshalb ist für die meisten Menschen Ethik, Moral, das ethische Verhandeln, das Thema. Aber es ist ein Thema in Varianten. Es geht auch darum, das eigene Ego nicht aufs Tablett zu stellen, sondern ja, zu sagen, es gibt noch andere. Guckt er erstmal, dass sowas wie eine Harmonie entsteht zwischen den Interessen der Menschen.
Das hat er mal früher dargelegt. Ein Tor der Gegenwart erscheint ich in Begegnung mit Begegnern. Da ist ja schon ein bisschen gegeben. Und ihr, also was, da wird nicht das Licht kleiner gemacht, sondern die Begegnung heller gemacht. Das war eigentlich so sein Entwurf.
Ja, das ist eine andere Vorgehensweise. Ja.
Thema Ethik.
Ja. Das ist ein anderes Herangehen, aber ich denke, es sagt dasselbe, weil heller machen ist eine Begegnung entspannter zu machen. Ja? Eine aggressive Beziehung zwischen uns beiden macht das Leben schwierig, bedrückend, dunkel, ist ein Bild. Und eine freundschaftliche Beziehung zwischen uns beiden macht das Leben heller und leichter, ja? Entspannter.
An die Situation des Aufwachens, da finde ich nicht vor, sondern da finde ich mich vor, so als es begegnet die ganze Szene.
Ja, das Ich ist ein Teil. Ja. Wenn man den Debes sich anguckt, und da hat er sicher recht, ist Ich selbst auch schon wieder eine Begegnung. Ja. Ich ist ja auch eine Form von Wahrnehmung. Es ist nicht so, dass von einem Punkt der Rest der Welt auftaucht als Wahrnehmung, sondern das Ich wird ja auch wahrgenommen. Also das Ich ist mit in der Wahrnehmung drin. Das ist nochmal eine andere Betrachtungsweise, die nicht sagt, ich nimmt, oder ein Ich nimmt die Welt wahr, sondern in Wahrnehmung taucht Ich auf und taucht. Und es gilt sozusagen beide einzuschmelzen und von daher diesen ganzen Wahrnehmungsprozess zu überwinden, also zu transzendieren. Was natürlich nochmal ein bisschen schwierigere Sache ist, wenn man eher Anfänger im Auge hat oder Menschen im Auge hat, die sich nun mit Buddhismus erstmal beschäftigen wollen. Für die ist die Frage Ego und Ego-Transzendierung eher ein Hammer, eher eine harte Nuss. Ich erinnere mich ganz gut, als ich meine ersten buddhistischen Sachen gelesen habe, und da lese ich irgendwo, dass das Ego nun irgendwie durchschaut werden muss und aufgelöst werden muss. Da habe ich einen ganz schönen Schrecken gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, na, das ist aber was Feines. Das, wo du also richtig dran hängst, das soll dann, da soll die Daumenschraube dran. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dahin gekommen bin, zumindest intellektuell zu begreifen, dass gerade das ja die Befreiung ist, nicht? Aus diesem Konzept und aus diesem Korsett einer Ich-Vorstellung mit all seinen Interessen und seinen Wünschen und seinen Verhaftungen ist.
Ich würde zu dem Gefühl auch noch etwas sagen mögen aus einer ganz anderen Quelle, also für Ramana Maharshi oder Nisargadatta, die legen gerade auf jeden, auf dieses Ich-Bin-Gefühl als sozusagen Orientierung. Ja, für uns dasselbe Wort, aber es sind zwei Dinge, die unter demselben Ausdruck erscheinen. Was dabei Musa gerade gesagt wird, deshalb dass ich ja dieses Ich-Bin-Gefühl als Limitierung für, wie Hegel sagt, sein reines Sein ohne mehrere Bestimmung. Das wollte ich nur nochmal als Kontrast zu dem, hauen sozusagen darauf ein, wie falsch der sei. Muss auch was Richtiges daran.
Ja, ich glaube, es gibt von einer bestimmten Perspektive gar nichts dagegen zu sagen, dass wir sind. Was ich bin, was ihr seid, ist gar nichts dagegen zu sagen. Es fängt nur dann an, wenn wir glauben, dass dieses Ich eine Größe ist, die immer so bleibt, die unabhängig, unbedingt ist. Naja, die christliche Seele oder auch die hinduistische Seele, die immer gleichbleibend in sich existent ist und durch alle Zeiten des Daseins und alle Sphären des Daseins wandert. Der Buddha hat ja, wie gesagt, auch gesagt, ich sage, ich komme, ich habe das und das getan, nur aus der Erfahrung heraus, dass dieses Ich etwas Gewordenes ist, das bestimmten Bedingungen unterliegt, Wandlung unterliegt und irgendwann ganz anders aussieht. Wenn man so Ich versteht als eine relative Größe, die entsteht, sich wandelt und vergeht, dann ist nichts dagegen zu sagen, dass wir von Ich reden. Wenn diese Distanz, also diese Wirklichkeitssicht da ist.
Ich glaube, wenn man diese Ichlosigkeit so zum Prinzip macht, dass man überhaupt das, die Existenz der Person, der, ich sag mal, der relativen Person negiert, dann wäre das doch eigentlich auch völlig sinnlos. Ich meine, wenn ich nicht existiere, existieren die anderen nicht, dann existiert das Wahl nicht mehr, wird man zu irgendwie sogar. Wenn noch all diese Anstrengungen des Erhabenen völlig eigentlich widersprüchlich gewesen ist.
Aber was wahrgenommen wird, ist Leiden. Man bewegt sich in einer leidhaften Existenz.
Das Leiden existiert da im Grunde.
Ja, es geht um die Aufhebung des Leiden dessen, was gefühlt und wahrgenommen wird.
Ja.
Ja.
Ich denke, Buddha spricht auch von der Zuflucht zum Ungewordenen, Ungeschaffenen, Unwandelbaren.
Ja,
das hast du ja auch gesagt.
Mhm. Mhm. Und da ist dieses Ich-Bin-Gefühl ein Mittel zum Weg.
Also ich finde das etwas gefährlich, weil es ist so, dass so, also ich bin zur Lehre des Buddha zugekommen, ich war vorher Anhänger des Hinduismus und da hat mir jemand erzählt, also diese ganzen höheren, es gibt Yogis, die haben schon sehr tiefe Vertiefungszustände erreicht und die sind aber auch vergänglich. Und dann habe ich begriffen, also was immer, also dass auch diese höheren Vertiefungszustände, auch wenn sie Äonen wären können, doch weil sie bedingt entstanden sind, wieder vergänglich sind. Und dass es gilt, auch diese höheren Vertiefungszustände zu durchschauen als bedingt entstandene Gefühle. Und das ist die, der existenzielle Unterschied, dass der Buddha eben lehrt, auch das noch zu durchschauen und zu überwinden.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Buddha sagt, alles Gewordene ist vergänglich, alles Gewordene ist unvollkommen, und alles Gewordene, ich sage gleich noch was dazu, ist Anatta, ohne Substanz, ohne Ego. Und in Pali ist es sogar noch genauer, sagt Sabbe Sankara, alles Gewordene, Entstandene, Zusammengesetzte ist vergänglich und leidhaft. Und dann sagt er Sabbe Dhamma Anatta. Also auch das, was über das Gewordene, Entstandene, Bedingte hinausgeht, das, was wir Nirvana nennen als Begriff, ist auch noch Anatta. Sodass wir ein bisschen auch dann wegkommen von dem höheren und eigentlichen Ich und Über-Ich und Selbst und was dann also als Hilfskonstruktionen verwendet werden, um unser kleines Ego dann vielleicht doch noch irgendwo zu retten. Zwar vielleicht dann doch ganz anders und schöner und besser und polierter, aber irgendwo fällt es offensichtlich den Menschen sehr schwer, auch nur auf der gedanklichen Ebene, den Gedanken zu fassen, Anatta. Und es verwundert nicht, dass der Buddha zu den allerwenigsten Menschen über dieses Thema gesprochen hat. Zu ganz wenigen hat er über Anatta gesprochen. Während wir im Westen eher so geneigt sind, erstmal gleich so zum Letzten, so die Kindersachen, die überlassen wir anderen, Moral, Ethik, das überlassen wir den Anfängern. Wir fangen mindestens mit Meditation an, aber dann auch nicht dann zugleich irgendwo ganz oben. Ich sage es ein bisschen zugespitzt, aber diese Mentalität begegnet mir häufig, wahrscheinlich habe ich es auch, jeder hat das so ein bisschen in sich, dass man denkt, wir sind klug, wir sind schlau, also warum Schule gleich Universität? Das ist ein Fehler, das müssen wir ein Stück abschminken, dass wir nicht so sehr in den höchsten philosophischen Kategorien debattieren, sondern anfangen, das Ego wirklich ein bisschen abzufeilen. Das ist viel mehr wert, als über Anatta zu reden, mit den Silas anzufangen. Denn da merkt man erstmal, wie heftig und stark und fest dieses Ego ist. Daran merkt man schon. Und vorher ist man gar nicht in der Lage, unser Geist ist gar nicht in der Lage, wirklich zu begreifen, was Anatta ist, wenn wir auf diesen Ebene der zwischenmenschlichen Begegnungen noch Anfänger sind.
Ja, ich wollte aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass es den Anfang, wenn es so von außen kommen, also Probleme, schlichtfertig wird, dass es dann manchmal wirklich wichtig ist, dass man also so eine Art Ego-Bewusstsein, ich sage jetzt absichtlich dieses Wort, dass man sowas hat als Art Schutz, dass das Herz dann wiederum so ein, dass man fähig wird, diesen Problemen überhaupt zu begegnen. Also nämlich richtig ausgeliefert zu sein im Sinne von dadurch vielleicht abzudriften ins Negative, also ins Depressive oder sich hilflos fühlen oder sich ausgeliefert fühlen. Also das wäre, glaube ich, eine Gefahr bei jemandem, der gerne egolos ist, von Anbeginn an, aber der vielleicht noch nicht diese innere Geradheit hat, das dann in der Problemsituation auch im rechten Maße zu überstehen.
Ja, ich verstehe das gut. Ich habe an dem Punkt immer Schwierigkeiten, es selbst zu formulieren, weil es da schwierig ist, die wirklichen Worte zu finden. Viele sagen, man braucht erst so ein richtig starkes Ego, um es dann abzubauen. Ja? Und das erinnert mich manchmal so an unsere Politiker, die sagen, nee, wir müssen erst mal tüchtig aufrüsten und dann können wir auch mit den Russen reden, wie man abrüsten kann. Und irgendwas kommt einem da unlogisch vor. Und so ähnlich ist es in der Ego-Situation auch. Wenn einer, sag mal, psychologisch gesehen unterhalb eines gesunden, normalen Ego ist, dann ist das Wort von Anatta und Ego loslassen, all diese Dinge, ist Kokolore, das ist Quatsch. Ja? Weil ein solcher Mensch erstmal eine, jetzt heißt in Anführungsstriche, gesunde Entwicklung nehmen muss, um als gesunder Mensch in diesem Leben zu existieren. Wenn jemand auf diesem Niveau, auf diesem Level ist, dann kann man sagen, jetzt gehen Schritt über das Ego hinaus. Wer aber noch nicht sein Leben gefunden hat und sich als normaler Mensch psychologisch, sozial, persönlich behaupten kann, ist das in Anführungsstrichen, der ist für Anatta Gedanken und Übungen für Anatta natürlich ein ungeeignetes Objekt. Also man muss ein gesunder, in Anführungsstrichen gesunder Mensch sein, um sich mit diesen Bedingungen, mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Aber ich finde, dafür ist doch gerade der Weg auch geeignet. Wenn man schön wieder entwickelt, man doch Kräfte auch, die jetzt nicht ego-betont sind, sondern innere, seelische Kräfte, um weiterzugehen. Das finde ich ist doch auf dem Wege durchaus zu finden.
Das ist völlig richtig. Nur ich rede momentan oder ich habe im Auge Menschen, die psychische Probleme haben. Und wer in buddhistischen Zentren häufiger zu tun hat oder wohnt, der weiß, dass solche Zentren immer Menschen ansprechen und anziehen, die eigentlich mehr zum Arzt oder zum Psychotherapeuten gehören, weil sie andere Probleme haben. So, wenn man denen nun kommt mit Meditation und Atembetrachtung, oder weiß ich was, ist es für diese Menschen einfach eine Gefahr. Wir sind nicht in der Lage, das zu tun, es ist nicht das geeignete Instrument. Da muss man erstmal sagen, geh zum Arzt. Wenn du gesund bist, dann komm wieder hierher. Wenn viele Menschen dann denken, na, spirituell und Buddhismus und toll, da kriege ich die Lösung für meine Fragen. Ist nicht der Fall. Und das war, glaube ich, auch die Richtung, in der du vorhin gesprochen hast. Nur du hast noch mehr auf den Alltag bezogen, weil man gestandene Frau sein muss, ein gestandener Mann sein muss, um weiterzugehen. Wenn man das noch nicht hat, dann ist es schwierig, in den fortgeschrittenen oder fortschreitenden buddhistischen Übungen eine Heimat zu finden.
Aber das ist doch anschuldig, weil nach meiner Erfahrung muss man nicht immer pathologisch krank sein, sondern es genügt wirklich schon Minderwertigkeitskomplexe und auch einfach ein gestörtes Selbstbewusstsein, um sich selber auf dem Dharma-Weg im Wege zu stehen und einfach nicht gehen zu können, diese neurotischen Veranlagungen, die man dann noch auf dem Dharma-Weg durch bestimmte
Lehraussagen verstärkt. Und dadurch ist es meines Erachtens auch ganz wichtig, dass man eine starke Persönlichkeit hat, jetzt nochmal in Anführungsstrichen, um dem Dharma durchzugehen. Und nach meiner Erfahrung haben die auch am meisten Erfolg und erreichen auch die höchsten Ziele, die im Grunde genommen eine gefestigte, starke Persönlichkeit.
Ja, ich meine, man muss auch nur genau hingucken. Der Buddha hat den Weg auch so gut dargelegt. Und da heißt es erst Tugend und dann, und das ist genau eingeteilt. Und Meditation kommt eigentlich erst viel später. Und in Tugend ausgereifte Vertiefung hat hohen Lohn und Förderung. Und es ist mal, also ein Fehler ist, wenn man gleich so weit oben anfangen will.
Aber auch die Tugend, die kann man meines Erachtens nicht voll verwirklichen. Also wenn man keine gefestigte Persönlichkeit hat.
Also ich versuche das beides Hand in Hand, das geht auch. Ne? Also man also kann auch einen psychischen Weg und einen spirituellen Weg Hand in Hand geben.
Ja, ja.
Ja.
Also ich würde ganz gerne nochmal, es ist halt auch so, dass wir die Meditation, unser Ich und unser Ego auflösen. Ich habe im Moment so das Gefühl, es findet da doch wieder eine Gruppierung auch statt. Also das heißt, dass man also ein Selbstbewusstsein haben muss, ein starkes, um jetzt also auch eben diesen Weg zu gehen und den einzuschlagen. Und ja, also ich frage mich doch auch, ob das nicht wieder in gewisser Weise auch das mit dem Ego auch zu tun hat. Weil ich also denke, dass das auch Leute, die irgendwo so seelisch nicht ganz im Gleichgewicht sind, durchaus auch eine spirituelle Ader haben, die sehr stark ausgeprägt sein kann. Und wenn wir nach den karmischen Gesetzen einfach mal gucken, also dann ist in diesem Leben für jeden etwas anderes dran. Ja? Und wenn wir heute in diesem Leben ausgeglichenes Selbstbewusstsein haben, dann heißt es nicht, dass wir vielleicht im nächsten Leben auch nochmal unausgeglichen sind und trotzdem dieses Kraftpotenzial in uns tragen. Das heißt, also irgendwo stehen wir ja im Leben. Und jetzt, im Moment. Ja. Und hier und jetzt. Und also, ja, mir widerstrebt es so ein bisschen. Also zu sagen, so für den einen ist es vielleicht gut, den spirituellen Weg zu üben und für den anderen nicht. Ich denke schon, dass man das durchaus auch kombinieren kann. Also, dass man sich selbst irgendwo stärkt, ja, und trotzdem das Spirituelle auch übt.
Also, ich kenne sehr viele sehr selbstbewusste Menschen, die fürchterlichste Verbrechen und Wirtschaftskriminalität mit hervorragenden Eigenschaften durchführen. Gerade aus ihrem übersteigerten Selbstbewusstsein heraus. Ich möchte nur noch mal sagen, selbstverständlich leben wir hier mit uns selbst als Erkennende der Welt. Das ist gar kein Zweifel. Dass wir Persönlichkeiten sind, daran darf man überhaupt nicht rütteln. Denn sonst würden wir die Welt ja gar nicht erkennen. Sonst könnten wir auch gar nicht hier sitzen und miteinander diskutieren. Wir sind da. Insofern ist es richtig, ich bin, wir sind. Kein Zweifel, dass wir sind im Moment. Aber, dass wir bleiben, ewig, gleich, das ist das, was Anatta eigentlich sagen wollte und sollte. Selbstbewusstsein, ja, bis zu einem gewissen Grade, aber dann muss der Weg zur Selbstlosigkeit beginnen. Das Loslassen. Das ist ja das, der Kern der ganzen Lehre. Man kommt natürlich aus einer zunächst mal erkannten egoistischen Situation. Wenn ich das erkenne, kann ich sie auch leichter loslassen.
Ja, wir haben insofern eine Schwierigkeit, dass wir gerade bei so Vorträgen immer verallgemeinern. Ja? Wenn man sich anschaut, wie der Buddha gelehrt hat, hat er ein anderes Prinzip gehabt, eher individuell gelehrt. Mach du das, tu das, tu das. Und das kann für alle was ganz anderes gewesen sein. Ja? Und das ist die Schwierigkeit, für sich jeweils zu finden, was ist denn für mich, für mein Leben und jetzt das, was ich üben muss. Und da muss man realistisch sein, sagen, lieber mal mehr auf der Basis zu bleiben, mehr die Fingerübungen zu machen, bevor wir zu den großen Ereignissen kommen. Aber das lässt sich, wenn man kein erleuchteter Mensch ist, schwer erkennen, was ist für dich, was ist für mich im Moment wichtig.
Und das ist ein Erfahrungsprozess, wo man lange auch mal irrt, vielleicht viele Jahre etwas macht, wo man für noch nicht reif ist. In Klammern, wobei das gar nicht verloren ist, was man dann getan hat. Nur man hätte vorher vielleicht sich das Leben leichter gemacht und wäre schneller vorangekommen, wenn man etwas anderes gemacht hätte. Nur haben wir alle unsere Macken ein bisschen, ohne dass wir dann gleich sagen mussten, muss ich zum Psychotherapeut oder zum Psychiater. Und meine Erfahrung sagt, dass viele dieser Macken auch durch einen spirituellen Weg weggehen. Ja? Aber es sind dann sozusagen Macken, sind Kleinigkeiten. Nur wenn es so weit geht, dass man wirklich psychisch krank ist, dann ist unter Umständen so eine spirituelle Praxis erstmal nicht angesagt. Dann ist erstmal angesagt, werd du mal gesund. Und dann geht es ja auch nicht verloren. Nur, dass sich vieles von uns so abschleift, was nicht dem menschlichen Idealbild entspricht in der spirituellen Praxis, ist eigentlich eine Erfahrung, die viele von uns machen. So Charakterfehler oder auch, wenn man vielleicht ein bisschen depressiv ist oder hier wurde gesagt, Minderwertigkeitskomplexe oder so. Das sind alles Dinge, die nicht nur eine psychische Krankheit haben. Aber eine spirituelle Praxis kann einem da schon einen Schub geben. Von daher ist dieser Widerspruch, den du da gesehen hast, jetzt nicht unbedingt da. Muss aufpassen, dass er nicht entsteht.
Wer entscheidet, ob jemand psychisch nicht stabil ist oder krank ist, das kann ja jeder in sich nur. Und wenn jemand ins buddhistische Zentrum kommt und hier anknüpft, ja, dann ist es für ihn ein Stück Wahrheit. Also, ja, und es ist dein Bild, in dem man ist.
Ja. Aber es ist wirklich die Frage, ob man es selbst erkennen kann. Also jeder Witz sagt, dass sich jeder Verrückte für gesund hält. Ja, das ist das Problem, dass man bestimmte Dinge eben nicht mehr wahrnimmt. Dass man glaubt, ich bin doch gesund, die anderen sind doch verrückt. Ja? Die anderen sind doch verrückt. Und da ist es immer gut, wenn man an jemanden gerät, der diesen Blick hat, der das sieht. Ja? Ob es ein Arzt ist oder ein spiritueller Lehrer, der das sieht, du hast eine Macke. Wie viele Menschen, das ist doch ganz nah auf zusammen, eine angebliche spirituelle Erfahrung und einfach ein Rädchen, das nicht richtig funktioniert. Ist oft ganz eng zusammen, weil äußerlich sieht es ganz ähnlich aus und ich habe den Gott gesehen und jene Erfahrung gemacht und eigentlich ist es nur Fantasie. Und das kann man an einem bestimmten Punkt nicht selbst erkennen. Da braucht es sozusagen die Spiegelung entweder des Arztes oder eines spirituellen Lehrers, der das durchschaut. Deshalb wieder Zuflucht zu Sangha, nicht im eigenen Wohnzimmer kurieren, sondern besser mal Kontakt aufnehmen, mit anderen reden, kommunizieren, um Hilfe zu erfahren. Also sich nicht versuchen, alleine aus dem Sumpf zu ziehen, das ist schwer. Wenn man Hilfe hat, Unterstützung findet, ist es immer einfacher. So, haben wir es geschafft, ja? Irgendjemand muss Schluss machen, oder was? Tja, damit wir nicht nervös werden, hören wir einfach auf.
Vielen Dank.